Die Wünsche der Immobilienmakler ist ja, einen Vollkasko-Maklervertrag zu haben, der in allen Fällen und Eventualitäten dazu führt, dass Provision fließt. Diese Vollkasko-Verträge hat die Rechtsprechung komplett für unwirksam erklärt. Beim Google Business Account haben wir keine Möglichkeit zu überprüfen, ob nur Kunden von uns dort Bewertungen abgegeben haben oder auch Dritte. Deswegen würden wir unter den Google Business oder den Google Bewertungen, die wir unsere Webseite importieren, direkt unter die Bewertungen einen Satz schreiben. Es gibt mehrere Urteile aus der letzten Zeit, die sagen, wer eine Reservierungsvereinbarung verwendet, vor allen Dingen eine unwirksame Reservierungsvereinbarung, verwirkt seinen Provisionsanspruch. Wer mit Reservierungsvereinbarungen arbeiten möchte, sollte entweder sich überlegen, eine Reservierungsvereinbarung zwischen dem Eigentümer und dem Kaufinteressenten zu vermitteln oder in jedem Fall die Reservierungsgebühr zurückzubezahlen. Die Rechtsprechung sagt auch, der Kaufpreis ist ja noch im Notartermin abänderbar und frei verhandelbar. Wer diese Dinge im Rahmen einer Notarvollmacht oder einer Reservierungsgebühr als feststehend und nicht mehr verhandelbar kennzeichnet, läuft Gefahr, dass möglicherweise auch hier ein unzulässiger wirtschaftlicher Druck auf den Kunden ausgeübt wird, sodass es auch da sein kann, dass es da eventuell mal Schwierigkeiten mit gibt. Wenn wir das Ergebnis sowieso erkennen können, dann und eine Chance zur Einigung besteht, dann sage ich nur bei Dingen, wo ich sage, mindestens 80% Erfolgsaussicht, komm, lass uns klagen. Ich gehe davon aus, dass wir es kriegen am Ende. Ansonsten zucke ich da eher zurück. Und ihr müsst sehr, sehr wach sein bei diesen Ausreißern. Also da, wo praktisch ein Verkäufer oder ein Kaufinteressent versucht, links abzubiegen, obwohl ihr gerade ausfahren seid. Denn wenn der links abbiegt, ist er weg. Ja, und dann fangt ihr eure Provision vielleicht nicht wieder ein. Und diese Fälle zu erkennen, das ist die wahre Kunst. Und deswegen hört ihr einen Podcast wie heute bei Robert und so, damit ihr für diese Fälle, wenn mal einer links oder rechts abbiegen will, sofort reagieren könnt und sofort richtig drauf seid und dann das richtige Handwerkszeug dabei habt und zu sagen, okay, nachdem der abgebogen ist, ich fahre einfach hinterher.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein. Einen wunderschönen guten Tag aus dem sonnigen wie frühlingshaften Köln. Der Wohnimmobilienmarkt in Deutschland ist im ersten Quartal sehr gut gestartet. Egal, was frisch gebackene oder lang amtierende Präsidenten weltweit für transglobale Ideen haben. Aber bei aller vertrieblichen Euphorie gilt es immer wieder, sich auch den rechtlichen Realitäten zu stellen. Das werde ich heute tun mit Sven Jons, dem externen Datenschutzbeauftragten und Rechtsexperten für Immobilienmakler. Der Sven hat eine wichtige, wie seltene Gabe. Er kann nämlich komplizierte rechtliche Sachverhalte sehr eingängig und ja, gut verständlich transportieren. Ich freue mich drauf auf viele spannende rechtliche Insights entlang des Immobilienvermittlungsprozesses. Wir haben uns 10 Themen rausgesucht. Maklervertrag, Exposé, Widerrufsverzichtserklärung, Reservierungsbestätigung sind ein paar Schlagworte. Da werden wir gleich tiefer einsteigen. Vielen Dank schon mal vorab. Lieber Sven, dass du dir die Zeit für den Immokaiser-Podcast nimmst.
Schauen wir mal, was rauskommt. Also das, was Robert sich vorgenommen hat, sind 10 Podcasts. Wenn er mir die Blumen hinlegt und sagt, ich kann komplizierte Sachverhalte einfach erläutern, dann hoffe ich, dass mir keine Fehler unterlaufen. Also ich habe hier eben schon einen Begriff von Robert in der Einleitung gehört, den ich nicht wiederholen darf, weil der so falsch ist, dass man den nie verwenden darf. Und deswegen sehen wir mal zu, dass wir die Dinge gerade gerückt kriegen hier entlang der Customer Journey und was wir dort für Themen uns geben jetzt im Laufe der nächsten 6,5 Stunden. Ich habe ja gehört, dass du einer der bestgehörten Podcasts weltweit sein sollst und insofern wollen wir das jetzt nicht manifestieren.
Ja, so ist es. Gut, aber bevor wir da reingehen in die rechtlichen Themen, starten wir mit einer kleinen Schnellfragerunde. Die besteht aus 3 Fragen, die nicht rechtlicher Natur sind. Oha. Wo außerhalb deiner eigenen 4 Wände lädst du denn deinen Akku auf, Sven?
Oha, ja, gute Frage. Also jeden Morgen auf meiner Hunderunde, also nicht meiner, sondern der Runde mit meinem Hund. Wenn das Wetter gut genug ist und es sich die Zeit ergibt auf meiner Jolle. Und ansonsten immer mit allem, was Wasser zu tun hat.
Wo liegt die Jolle?
auf dem Tegeler See in Berlin.
Sehr schön. War ich noch nicht, aber habe ich schon häufiger gehört. Hast du selber Immobilien von einem Makler erworben?
Oh, schwierige Frage. Ich habe eine Immobilie von einem Makler gekauft, die ihm aber privat gehört hat. Und ich habe mehrere Immobilien, das muss ich mal überlegen, war bei dem Bauträger, vom Bauträger gekauft, ob da Makler eingeschaltet waren. Ich glaube nicht. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, ich habe noch nie Maklerprovision bezahlt. Ich weiß nicht, ob das gut ist hier im Podcast, wenn ich das so sage. Aber wie gesagt, es liegt daran, dass ich anderweitig erworben habe. Also ich bin kein Sachensucher in dem Sinne. Viele deiner Hörer werden das wissen, weil ich das auch immer mal wieder sage. Ich kaufe gerne auch noch ein Mehrfamilienhaus, aber eben nicht zu den Konditionen, wie sie der Markt in Berlin, München, Köln verlangt, sondern eher so im einfachen Bereich und mit einem Vervielfältiger, der Luft ermöglicht, sagen wir mal.
Ja, das bist du nicht der Einzige, der das sucht, ja. Aber ich hoffe, dass du auch fündig wirst, ja.
Ja, es ist jetzt keine aktive Suche im eigentlichen Sinne, sondern wenn sich das ergibt, ergibt sich das. Also ich habe gerade ein Haus verkauft und über einen Makler und mit einem Maklerauftrag an den Immobilienmakler. Und mit dem bin ich in der Diskussion und habe gesagt, lass uns was zusammen machen. Also ich bin für verschiedene Konzepte und Modelle offen. Ja, also ich würde weiter in Immobilien investieren, wenn sich was Interessantes ergibt. Du weißt das, der ein oder andere draußen weiß das auch. Carsten Nessler und ich, wir haben ein Buch zum Heizungsgesetz geschrieben. Und man muss sich auch immer ein bisschen fragen, will man sich mit diesen Themen befassen, ja oder nein, wenn man so eine in Anführungszeichen mittelmäßige Immobilie erwirbt, zu einem niedrigeren Vervielfältiger, wo also in jedem Fall voraussichtlich Sanierungsbedarf für Heizungen besteht. Wie geht man damit um? Jetzt ist es so, ich weiß, was das Gesetz sagt, ich weiß, wie weit ich gehen kann, ich weiß, was erlaubt ist, was funktioniert. Und deswegen traue ich mir das auch zu und glaube auch nicht, dass es da großartige Probleme gibt. Und ich bin der felsenfesten Auffassung, dass im Laufe der nächsten 10 Jahre, in denen alle Gasheizungen oder alle Heizungen, die heute in Objekten eingebaut sind, ja mehr oder weniger weiterbetrieben werden dürfen, wir so viel Technologieneuerungen bekommen werden, dass es auch völlig in Ordnung ist, in 5 oder 8 Jahren seine Heizung zu erneuern. Einfach, weil das dann ein zukunftsfähiges Wirtschaftsgut wieder ist. Also insofern, ja, ich habe mich gestern gerade ausführlich mit jemandem darüber unterhalten, wie man eigentlich Restnutzungsdauergutachten mit eben so einfacheren Immobilien ganz gut einsetzen kann, weil der gerade 2 Immobilien in Berlin erworben hat, wo er jetzt Restnutzungsdauergutachten mit niedriger Restnutzungsdauer einsetzt und meinte, und außerdem werde ich die ganz gut vermieten, die Wohnung. Also insofern, ja, gibt es Spielmöglichkeiten, Optionen vielfältiger Art.
Und auf einer Baustelle? Wie sieht es da mit dir aus? Könntest du da Hand anlegen?
Ich habe heute gerade so ein bisschen belustigt gesagt, am Boot, also ich bringe meine Jolla am Freitag ins Wasser. Also wir nehmen hier, nur falls ihr das später hört, ne? Also man hört ja nicht immer am ersten Tag der Veröffentlichung und so. Also Mitte April geht die Jolle ins Wasser. So. Das heißt, es sind immer ein paar Vorarbeiten zu machen. Das ist ein reines Holzboot, muss man sowieso immer ein bisschen was machen und so. Und ich stand vor der Frage, unter Wasserschiff abschleifen, ja oder nein. Und entsprechend an einer Stelle eine Ausbesserung machen. Ich habe mich zu der einfachsten Variante entschieden, die für Nichtkönner ist. Also ich habe sozusagen eine Isolierung drüber gepinselt, weil ich, was das den Umgang, also Bootsoberfläche mit Epoxy versiegeln, sicherlich nicht gut wäre. Auf einer Baustelle, ich mache fast alles, was nicht Elektro ist. Also alles, was Renovierung und Modernisierung angeht. Ob es immer so richtig gut aussieht, wenn ich spachtle, das sei mal dahingestellt. Ne? Also eine Wand, die neu gespachtelt werden muss, die sieht bei mir nicht super eben aus, wenn ich solche Sachen mache. Aber grundsätzlich ja. Wir haben die Auffahrt neu verlegt und alle Steinarbeiten gemacht. Ich traue mir, was Renovierung angeht, alles zu. Wie gesagt, Elektro hole ich jemanden, Gaswasserinstallation hole ich jemanden. Beim Fenstereinbau weiß ich auch nicht, ob ich den alleine machen würde.
Sehr gut. Dann lass uns in den Podcast reinstarten.
Ach, das ist noch gar nicht der Podcast hier. Wo sind wir?
Ja. Es ist alles Vogelplänkel, aber es dient dem Aufwärmen und ist auch sicherlich von Interesse, um ein bisschen mehr Kontext zu dir zu bekommen. Jetzt starten wir aber richtig rein.
Genau. Also wenn du Kontext zu mir willst, ich bin Anwalt, habe in den 80er Jahren Jura studiert in Kiel. Setze mich damit gerade immer mal wieder kritisch auseinander, weil Kiel eine ganz interessante Verbindung der Jurafakultät ins Naziregime hatte. Dass einem immer mal wieder, wenn man mit Leuten darüber redet, dass man in Kiel studiert hat und Jura studiert hat, nochmal über den Weg läuft. Habe deswegen, sagen wir mal, also blicke nicht stur auf mein Thema, sondern versuche links und rechts zu gucken, was viele, die mit mir zusammenarbeiten, auch bemerken, wenn es darum geht, dass ich nicht nur eine maklerrechtliche Frage, sondern auch eine Frage zur Geldwäscheprävention auf der einen Seite, auf der anderen Seite zum Datenschutz, auf der dritten Seite zum Heizungsgesetz und auf der vierten Seite zum Wettbewerbsrecht vielleicht mitbeantworten kann und deswegen so in diesem Umfeld irgendwie so ganz gut präsent sind. Der ein oder andere weiß, dass ich früher mal Geschäftsführer beim Immobilienverband IVD war, das fast 15 Jahre lang so eine Verbandsfunktion da irgendwie hatte auf deutscher Ebene und dass ich ganz lange auch in dem geschäftsführenden Vorstand des Europäischen Maklerverbandes mitgewirkt habe, bis die beiden Verbände dort in Europa auch verschmolzen waren und daher so meine Verbindung zum Maklersektor kommt. Ihr kennt mich aus Veranstaltungen bei Flowfact, Propstack, Immobilien Scout, von der Digicon, aus dem Vertragspaket und so. Jetzt hast du ein bisschen Kontext.
Jetzt haben wir ein bisschen Kontext. Wenn man so in den Immobilienvermittlungsprozess reinstartet, viel beginnt ja beim Einkauf, bei der Gewinnung von Leads und der Einwilligung, diese Leads dann eben auch kontaktieren zu dürfen. Was muss ich denn dabei aus rechtlicher Sicht eigentlich beachten?
Die Frage ist immer, woher der Lead kommt. Generiere ich den Lead selbst oder generiert ein Dritter für mich den Lead? Wir können im Grunde ganz auf der einfachsten Ebene anfangen, beim Tippgeber. Das Tippgeberverfahren ist ein Lead-Prozess. Also mir teilt irgendjemand mit, dass er jemanden kennt, der seine Immobilie verkaufen will. Und es gibt jetzt eine Bruchstelle praktisch in der Verbindung zwischen mir und dem Tippgeber, so dass der Tippgeber und ich irgendwie eine Verbindung haben. Im Idealfall eine Rechtsgrundlage, im Idealfall habt ihr einen schriftlichen Vertrag dazu gemacht. Im Idealfall habt ihr in diesem schriftlichen Vertrag geregelt, dass derjenige, der dann Geld dafür bekommt, dass er mir diesen Tipp gegeben hat, das selbst versteuert und all diese ganzen Dinge. Und der Bruch ist, dass ich jetzt, nachdem ich diesen Tipp bekommen habe, den mir völlig Fremden, der praktisch das Ziel des Tipps, kontaktiere. Also, dass es hier eine Bruchstelle gibt, die dazu führt, dass ich mit jemandem Kontakt aufnehme, der mir keine Einwilligung dazu gegeben hat. Das ist rechtlich unzulässig. Mit jemandem Kontakt aufzunehmen, der keine Einwilligung gegeben hat, ist die sogenannte Kaltakquise. Viele sagen immer, das ist eine Grauzone. Nee, ist keine Grauzone. Du brauchst eine Einwilligung, wenn du jemanden kontaktieren willst. Dann sagen viele, ja, da gibt's doch dieses Thema mit dieser mutmaßlichen Einwilligung. Stimmt, da gibt's eine Regelung im UWG, die besagt, wenn du frühere Kunden schon bei dem Erstvertrag, also der Erstkontaktaufnahme darüber belehrt hast, dass du ihnen vielleicht später auch nochmal weitere Objekte, was auch immer, vorstellen wirst und der Kunde darin bei der ersten Kontaktaufnahme eingewilligt hat, dann darfst du ihn später vielleicht auch nochmal kontaktieren. Das macht nur keiner. Also außerdem ist es so, dass der Tipp oder das Ziel des Tipps, also der Eigentümer, ja, bislang kein Kunde bei mir gewesen ist und deswegen habe ich da auch keine Verbindung zu. Deswegen gibt es so eine Behelfsthematik und die Behelfsthematik lautet, dass der Makler den Tippgeber dazu verpflichtet, dass der Tippgeber das Ziel des Tipps darüber informiert, dass die Daten weitergegeben werden und dass der Makler ihn kontaktieren wird. So, nichts anderes macht jeder andere Lead-Händler im Internet ja genauso. Der aktiviert Leute, ist mein Tippgeber, ich kriege den Tipp, ich muss jetzt Kontakt aufnehmen. Gibt es jetzt eine rechtliche Erlaubnis, ich will noch gar nicht von Einwilligung reden, aber zumindest eine Erlaubnis, dass ich dieses Ziel des Leads kontaktiere, ja oder nein? Dafür müsste derjenige, der sich den Lead erarbeitet hat und an mich weitergegeben hat, sich, wenn es rechtlich einwandfrei läuft, die Einwilligung hat geben lassen, dass ich diesen als Makler dieses Ziel des Leads kontaktieren darf. Wenn diese Einwilligung vorhanden ist, ist alles super. Das heißt, ich prüfe, wenn ich mit einer solchen Lead-Engine-Firma, Agentur, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, zu tun habe, prüfe ich im Idealfall, wie sieht die Einwilligung aus, die sich derjenige, der den Lead erarbeitet, geben lässt, damit ich anschließend das Ziel des Leads kontaktieren darf.
Das ist doch mal ein handfester Hinweis, wie ich das rechtssicher ausgestalten kann, ne? Also, und was ich prüfen muss, ne? Weil am Ende des Tages will ich ja Kontakt aufnehmen. So, jetzt.
Das ist das einzige Ziel. Ja. Also machen wir uns nichts vor. Der Lead ist dafür da, dass ich am Ende Geld damit verdiene. Und dafür, dass ich am Ende Geld dafür verdiene, bin ich bereit, von dem Geld, das ich verdiene, etwas abzugeben. Ganz egal, ob ich meinem Tipp 100 Euro, 500 Euro oder 1000 Euro verspreche oder ob ich der Lead-Agentur 350 Euro, 500 Euro oder einen bestimmten Prozentsatz von meiner Provision hinterher abgebe, dafür, dass ich den Lead bekommen habe. Das Ziel ist, ich will Umsatz machen. Deswegen kontaktiere ich ja auch. Leute, die viel mit Leads arbeiten, sagen, das A und O des Lead-Geschäftes ist, schnell zu sein, verbindlich zu sein, sofort hinterher zu sein, die Leute im Grunde an der Stelle oder in dem Moment abzuholen, indem sie ihre Einwilligung abgegeben haben. Also im Idealfall ist es ein nahtloser Prozess, dass ein Interessent irgendwo sagt, ich wäre bereit, eventuell meine Immobilie zu verkaufen. Und ja, ich gebe auch die Einwilligung, dass mich jemand kontaktieren darf. Und der kriegt maximal eine Viertelstunde später einen Anruf des Wertes. Mhm. Indem eben die Lead-Agentur sich diese Erlaubnis eingeholt, der seine Kontaktdaten hinterlassen hat und der Makler sofort Kontakt aufnimmt.
Was ist mit den Privatverkäufern? Also ich bin jetzt vielleicht ohne Makler unterwegs und sehe da Privatverkäufer oder bei Kleinanzeigen oder bei ImmoScout. Darf ich die ansprechen, zum Beispiel indem ich suggeriere, dass ich Kaufinteressenten habe und in dem Kontext meine Maklerdienstleistung anbiete?
Also der Unterschied, wenn du mit mir so einen Podcast aufnimmst und mit jemandem, der ein Verkaufstraining macht, ist, dass du von mir nichts hören wirst, was andere als Grauzone bezeichnen würden.
Ja, das ist schon klar. Ich versuche ja nur, die Möglichkeiten auszuloten.
Deswegen die Frage, ist das erlaubt? Nee, ist nicht erlaubt. Ne? Also, jetzt muss man, also vor allen Dingen, wenn ich nur suggeriere, dann ist das nicht erlaubt. So. Jetzt kann man immer sagen, ja, wir sollen das kontrollieren. Ich sage zunächst mal, es ist nicht erlaubt. Und jetzt überlegen wir uns, unter welchen Bedingungen wäre es denn erlaubt?
Sehr interessante Frage. Die hatte ich gerade auf der Zunge.
Ja, also ich kann mir meine Fragen selbst stellen, aber du, beim nächsten Mal lasse ich dir.
Ich bin in 90 Minuten wieder zurück.
Du kannst mir ja ein Zeichen geben, wenn du eine Frage hast. Also, unter welchen Bedingungen wäre denn diese Kontaktaufnahme erlaubt? Jetzt ist es so, dass insbesondere so Portale wie ohnemakler.net und sowas ja häufig gerade darauf abzielen, dass keine Makleranfragen gestellt werden. Und deswegen steht in diesen Anzeigen auch häufig drin, bitte keine Makleranfragen. Wenn das so drinsteht, hat die Rechtsprechung komplett erklärt, dass jede Form der Kontaktaufnahme durch den Immobilienmakler bei einem solchen Anbieter dazu führt, dass es eine unerlaubte Werbung ist, die dazu führen kann, dass eine Unterlassungserklärung abgegeben werden muss. Inzwischen kann es Bußgelder geben nach dem UWG, es kann Bußgelder geben nach der Datenschutzgrundverordnung, weil es eben heißt, die Daten für die Anfrage hätten beim Makler gar nicht verarbeitet werden dürfen und so weiter und so fort. Also, wir halten fest, immer wenn da steht, keine Makleranfragen erwünscht, halten Makler die Klappe, gehen auf die Leute nicht zu, respektieren das, verhalten sich damit wettbewerbskonform. Jetzt gibt es Privateigentümer, die annoncieren, egal wo, und schreiben das nicht. Und jetzt sind wir in der interessanten Konstellation, dass das Oberlandesgericht Karlsruhe 2015 mal eine Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, jeder Anruf des Maklers bei einem solchen Privatkunden ist eine Werbung. Auch die E-Mail des Maklers an einen solchen Privatkunden ist Werbung. Und jetzt stellt sich die rechtlich relevante Frage, ob derjenige, der eine Anzeige schaltet, eine Einwilligung dafür gibt, dass Kontakt aufgenommen wird. Liegt quasi in der Anzeigenschaltung bereits die Einwilligung? Und da sagt das OLG Karlsruhe ja, wenn der Makler einen konkreten Kunden hat. Wenn der Makler Kontakt aufnimmt, um seine Dienste anzubieten, ist es Werbung. Wenn der Makler einen konkreten Kunden hat, ist es keine Werbung. Und jetzt ist es so, das Urteil ist von 2015. Und das heißt, vor der Gesetzesänderung im Maklerrecht mit der hälftigen Teilung der Maklerprovision bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen ergangen. Und deswegen ist es eben so, dass man dieses Urteil an die neue Gesetzeslage anpassen und neu lesen muss. Denn wenn ein Immobilienmakler nach altem Recht einen Eigentümer kontaktieren konnte und sagen konnte, ich habe da einen Kunden, ich nehme eine reine Außenprovision, überhaupt kein Ding, war das ja früher möglich. Heute ist es so, wenn ich den Eigentümer kontaktiere und sage, du, ich habe da einen Kunden, aber du müsstest mit mir einen Maklervertrag abschließen über 3,57% Maklerprovision, weil ich meinem Käufer auch 3,57% Maklerprovision abgeschlossen habe, dann ist ja die Kontaktaufnahme mit dem Privateigentümer und Privatverkäufer keine reine Kontaktaufnahme im Sinne von, ich habe da einen Kunden, sondern eine Kontaktaufnahme im Sinne von, schließ mit mir einen Maklervertrag, ich habe da einen Kunden. Ich halte das inzwischen für unzulässig. Es gibt noch kein neues Urteil dazu, sodass das Thema noch nicht unter dem neuen gesetzlichen Lager entschieden ist, aber ich halte es deswegen für unzulässig. Was müssen Makler deswegen tun? Makler sollten Suchaufträge haben, und zwar im Idealfall provisionspflichtige Suchaufträge, um bei ihren Privateigentümern, die sie irgendwo raus ausfindig machen, sagen zu können, ich habe da jemanden, der mich bezahlt. Ich möchte deswegen nur die Immobilie, die du anbietest, meinen vorgemerkten Suchkunden, die mich bezahlen, zeigen. Dann bin ich wieder im Anwendungsbereich dieses Urteils des OLG Karlsruhe von 2015, das nämlich sagt, du kannst den jetzt gerne anrufen oder dem eine E-Mail schreiben, weil du ja keine Dienstleistung von dem Eigentümer erfragen willst oder dich da anbieten willst, sondern du willst ja nur die Dienstleistung, die du deinem eigentlichen Kunden, also dem Suchkunden gegenüber erbringst, vollenden sozusagen, ohne dass der Verkäufer und Privateigentümer dir eine Provision bezahlen soll. In der Konstellation ist es okay, deswegen werbe ich intensiv dafür, dass Makler sich einen guten Pool von Suchkunden anlegen. Du sitzt in Köln, ich sitze in Berlin. Es ist immer so, dass man sagen kann, deswegen die ganze Maklerwelt besteht aus Köln und Berlin. Nee, tut sie nicht. Nehmen wir mal irgendwas dazwischen. Also was ist halbe Strecke zwischen Köln und Berlin?
Münster.
Halbe Strecke zwischen Köln und Berlin ist ungefähr Bielefeld, wenn ich mit dem Auto fahre. Ich brauche von Berlin aus ungefähr halb so lange nach Bielefeld, wie ich dann anschließend nochmal wieder nach Köln brauche. Nehmen wir Umfeld Bielefeld und sagen, wie viele Suchaufträge sollte ich eigentlich haben? Ich würde sagen, für die Kategorien von Immobilien, mit denen ihr arbeitet, als Immobilienmakler, Eigentumswohnungen, vielleicht so 20, ja, Suchkunden. Einfamilienhäuser, vielleicht so in der Preiskategorie bis 300.000 Euro 10, in der Preiskategorie bis 500.000 Euro 10 oder 15 und in der Preiskategorie bis 750.000 Euro, da wird die Luft ein bisschen dünner, vielleicht auch nochmal 10. Versucht für die unterschiedlichen Segmente, in denen ihr tätig seid, euch einen Pool an Suchkunden zu erarbeiten. Und das könnt ihr gerne aus euren Bestandskunden machen, indem ihr heute eure Bestandskunden fragt und sagt, wie wäre es eigentlich, soll ich intensiver suchen? In der Suche habe ich es manchmal ein bisschen leichter, wenn wir einen Suchauftrag abschließen. Schließt doch mal mit mir einen provisionspflichtigen Suchauftrag ab und wir gucken anschließend, wie wir damit umgehen. Aber in der Akquisition, auch bei Privatanbietern, fällt es mir deutlich und so weiter und so fort. So könnte man vorgehen, so könnte man sich diesen Pool an Suchkunden verschaffen. Die CRM-Softwaren sind alle so ausgelegt, dass man direkte E-Mails mit Kundenanfragen, mit Kriterien für die Auswahl der Immobilien an die eigenen Kunden senden kann und sagen kann, vervollständige das doch mal. Im Anruf hinterher, nach der Vervollständigung dieses Suchprofils, würde ich immer sagen, lass uns diesen Suchauftrag provisionspflichtig machen, damit ich besser für dich akquirieren kann und wir schauen hinterher, was rauskommt. Wenn ich vom Eigentümer 3,57 kriege, musst du auch die 3,5 bezahlen, die du suchst und so weiter und so fort. So würde ich damit umgehen, würde mit diesem Pool arbeiten und hätte dann die ganz gute Möglichkeit, auf die Privateigentümer zuzugehen und den konkreten Suchkunden eben zu belegen und zu sagen, guck mal hier, ich habe hier einen Suchkunden.
Hört sich nach einer guten Blaupause an. Ich bin kurz davor, das jetzt selber umzusetzen, aber ich warte jetzt noch unseren Podcast ab, bevor ich dann ins Doing gehe. Und wenn ich dann ja erfolgreich war in der Akquise, dann würde ich ja gucken und alles daran setzen, Makler-Alleinauftrag abschließen zu können. Was gibt's denn da eigentlich zu beachten?
Eigentlich nichts.
Ja, wunderbar.
Ja, also woraus besteht ein Vertrag? Ein Vertrag besteht immer aus drei Pflichtangaben. Wer sind die beiden Parteien des Vertrages, der Makler und der Verkäufer? Was ist der Gegenstand des Vertrages? Der Gegenstand ist der Nachweis bzw. die Vermittlung des Hauses in der Kühlingstraße 2 zum Preis von 575.000 Euro. Und der Preis ist in unserem Fall die Provision, also Verkäuferprovision 3,57%. Inklusive Mehrwertsteuer, verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. Wir schließen mit dem Kaufinteressenten einen Maklervertrag in gleicher Höhe ab. So, ne? Also diese ganzen
Dinge.
Das ist das, was wir brauchen. Jetzt kommt, wir hätten gerne einen Alleinauftrag. Was ist ein Alleinauftrag? Eigentümer verpflichtet sich während der Laufzeit dieses Maklervertrages, keinen anderen Makler mit der Vermarktung der Immobilie zu beauftragen. Schon mal super. Wenn wir jetzt schon den Begriff Laufzeit erwähnen, müssen wir also sagen, okay, wie lange läuft denn der Vertrag? Sagen wir erstmal 6 Monate. Ja, soll der sich verlängern? Ja, der verlängert sich. Also die nächste Klausel, Vertrag verlängert sich, wenn er nicht von einer der beiden Seiten mit einer Frist von einem Monat zum jeweiligen Ende gekündigt wird, um weitere 3 Monate. Wie lange soll der Vertrag insgesamt laufen? Gibt es gerade so ein bisschen Diskussion, war gerade auch in der Maklersprechstunde so ein Thema, weil jemand geschrieben hat, der Jons hat doch mal gesagt, da gibt es ein Urteil mit 12 Monaten, ich finde es nicht. Stimmt, gibt's auch nicht. Der Jons hat das ein kleines bisschen anders gesagt. Der Jons hat gesagt, 12 Monate sind safe. 18 Monate kann sein, ja, weil die Rechtsprechung sich da mal nicht so ganz eindeutig geäußert hat. Aber letztes BGH-Urteil aus dem November 2020, 6 Monate plus Verlängerung, 3 Monate und 3 Monate ist safe. Also hat der BGH gesagt, ist in Ordnung. Musst du keine Angst haben, dass das von der Rechtsprechung irgendwann mal für unwirksam erklärt wird. Kann ein Vertrag länger laufen? Ja, grundsätzlich kann ein Vertrag auch mal länger laufen. Vertrag kann auch mal 9 Monate laufen. Mit einer festen Laufzeit kann vielleicht auch mal 12 Monate mit einer festen Laufzeit laufen. Vielleicht auch dann, wenn man sagt, wir müssen erstmal bestimmte Vorklärungen machen. Deswegen hat der Vertrag irgendwie eine andere Laufzeit. Aber da ist es immer schwieriger, wenn es hart auf hart kommt am Ende und man in Rechtsstreit gehen muss und so. Deswegen sage ich immer, in der Klausel steht im Idealfall, Vertrag läuft 6 Monate, Kündigungsmöglichkeit mit 1 Monat zum Ende der Laufzeit, wenn nicht gekündigt von einer der beiden Seiten, Verlängerung um 3 Monate, maximale Laufzeit 12 Monate. So. Und jetzt hat man alles, was ein Makler Alleinauftrag benötigt. Alles andere ist unwirksam. Jetzt kommt ja der Wunsch des Maklers. Ne? Also die Wünsche der Immobilienmakler ist ja, einen Vollkasko-Maklervertrag zu haben, der in allen Fällen und Eventualitäten dazu führt, dass Provision fließt. Diese Vollkasko-Verträge hat die Rechtsprechung komplett für unwirksam erklärt. Die Eigenverbotsklausel des Eigentümers. Für den Fall, dass der Eigentümer die Immobilie an einen eigenen Interessenten verkauft, verpflichtet er sich, dem Makler eine Provision in gleicher Höhe zu bezahlen. Unwirksam. Die Hinzuziehungsklausel. Für den Fall, dass sich ein Kaufinteressent direkt an den Eigentümer wendet, verpflichtet sich der Eigentümer, den Makler hinzuzuziehen. Sagt die Rechtsprechung, wenn du deine Provision auf diese Hinzuziehungsklausel stützt, ist die ist unwirksam, kriegst du keinen Provisionsanspruch. Die Verweisungsklausel. Der Eigentümer verpflichtet sich, alle Kaufinteressenten, die sich direkt an ihn wenden, an den Makler zu verweisen. Unwirksam. Die Schadensersatzklausel bei Weitergabe an Dritte ist erlaubt, aber die Geltendmachung des Schadens ist so kompliziert. Ich bin in letzter Zeit 2-mal gefragt worden, kannst du mir einen Schadensersatzanspruch geltend machen? Da hat jemand die Informationen aus dem Maklervertrag an einen Dritten weitergegeben und der Dritte hat gekauft. Grundsätzlich ist die Klausel Schadensersatz, wenn Weitergabe an den Dritten wirksam, aber wir müssen einen Schaden beweisen, also einen Vermögensschaden. Rechtsprechung sagt, worin liegt dieser Vermögensschaden? Dass der Makler einen Kunden hatte, der die Immobilie zum gleichen Preis wie der Dritte gekauft hätte und deswegen Provision an den Makler bezahlt hat. In der Situation sind wir aber selten. Wir hätten vielleicht einen gefunden, aber wir hatten den in dem Moment noch nicht. Und deswegen Schaden zu belegen ist ziemlich unmöglich. Dann gibt es noch so ein paar Sidekicks in den Maklerverträgen. Aufwendungsersatz, beliebt, unbeliebt, bringt sowieso nichts am Ende, also weil viel zu wenig Geld dabei rauskommt im Vergleich zur Provision und so. Aber vergesst alle Regelungen, die in Richtung Vollkasko-Maklervertrag geht. Die sind von der Rechtsprechung alle für unwirksam erklärt worden. In den Verträgen aus meinem Vertragspaket, das viele von euch nutzen, die ihr das hier hört, sind deswegen auch diese ganzen unwirksamen Formulierungen in den Maklerverträgen nicht drin.
Was kann ich tun, damit möglichst der Provisionsanspruch auch nicht erlischt während der Laufzeit? Es gibt ja auch viel rund um die Dokumentation meiner Tätigkeit für den Kunden. Gibt es da was zu beachten?
Also es ist ja so, dass Immobilienmakler dazu neigen, irre viel zu machen in dem Vermarktungsprozess. Insbesondere was Fragen von Kunden angeht. Also erst wird auf Eigentümerseite alles gemacht, was nur irgendwie geht, was völlig in Ordnung ist. Ich kritisiere das gar nicht, sage nur, dass es so ist. Und anschließend wird auf Kaufinteressenten alles gemacht, was irgendwie geht. Kaufinteressent hätte gerne noch eine Bescheinigung von der Denkmalbehörde, wird die Denkmalbehörde Bescheinigung eingeholt. Kaufinteressent hätte gerne noch irgendwie eine Bescheinigung hierüber oder noch eine neue Wohnflächenermittlung oder Kaufinteressent hätte gerne noch die Frage dazu, wie ist das eigentlich? Vor 22 Jahren habe ich gehört, dass hier mal ein Erdbeben gewesen ist. Gibt es da eigentlich Setzrisse? Ist das Haus eigentlich mal untersucht worden? Makler fragt den Eigentümer, ist das Haus eigentlich untersucht worden? Anstatt von vornherein zu sagen, seid ihr bescheuert? Ja, also vor 22 Jahren, ob da irgendwelche Schäden sind und so. Aber egal. Wofür verdiene ich eigentlich mein Geld? Mein Geld verdiene ich für den Nachweis, sagt das Gesetz. Der Nachweis ist, dass ich den Kaufinteressenten in die Lage versetze, mit dem Eigentümer eigenständige Verhandlungen über den späteren notariellen Kaufvertrag zu führen und dass ich den Eigentümer in die Lage versetze, mit dem späteren Kaufinteressenten eigenständige Verhandlungen über den notariellen Kaufvertrag zu führen. Also die Weitergabe der Adresse, vielleicht der Telefonnummer, kann man schon wieder datenschutzrechtlich überlegen, ob es überhaupt zulässig ist. Deswegen sage ich mal, die Weitergabe der Adresse und Kontaktdaten ist ja, jetzt muss ich kurz rechnen, seit 125 Jahren, also seitdem das Maklerrecht besteht, ausreichend, um den Provisionsanspruch zu haben und das Geld zu verdienen. In dem Moment, wo wir den Eigentümer haben und der erste Kaufinteressent kommt und wir von dem Kaufinteressenten die Kontaktdaten an den Eigentümer übermitteln und die Eigentümerdaten an den Kaufinteressenten übermitteln, haben wir unser Geld verdient. Alles andere, was links und rechts läuft, ist Dienstleistung zur Ermöglichung des Geschäftes, zur Freundlichgestaltung der beiden Parteien, zur Abrundung der Dienstleistung des Immobilienmaklers und so weiter. Damit es am Ende nicht heißt, er hat ja gar nichts für sein Geld gemacht, aber der muss nichts für sein Geld machen, außer die Adresse weiterzugeben. Ne? Also deswegen, das ist immer so das eine. Das zweite ist, manchmal muss man ins Vermittlungsgeschäft einsteigen, also insbesondere dann, wenn man erst sehr spät einen Maklervertrag unter Dach und Fach kriegt und solche Sachen. Und die Vermittlung als solche ist von der Rechtsprechung definiert als Einwirken auf die Abschlussbereitschaft der beiden Parteien bis zum Abschluss des notariellen Kaufvertrages, also viel mehr als dieses reine Ermöglichen der Kontaktaufnahme der beiden Parteien und der eigenständigen Verhandlungen. Also dafür wird Geld verdient. Deswegen ist eben die Frage, muss ich jede Aufgabe miterfüllen? Nee, nicht notwendigerweise. Kann ich auch mal Nein sagen? Ich glaube ja, dass Nein sagen manchmal eine Zierde ist, also auch in der Dienstleistung des Maklers. Nicht jede zu versuchen, jede Unsinnigkeit von Überlegungen von Kaufinteressenten in irgendeiner Form mitzugehen. Und weil das Geld schon früher verdient ist. Mir ist jedenfalls wichtig, dass immer alle wissen, bin ich jetzt dazu verpflichtet, jetzt auch noch weitere Unterlagen einzuholen und dies und jenes und noch was zu machen, oder bin ich dazu nicht verpflichtet? Vom Bild der Dienstleistung her, vom gesetzlichen Leitbild der Dienstleistung her, sind wir dazu nicht verpflichtet.
Gut. Dann habe ich jetzt den Makler-Alleinauftrag gewonnen. Der ist unterschrieben.
Dieses Unterschrieben ist vielleicht nochmal eben wichtig, ne, weil du vorhin gesagt hast, was ist denn zu beachten? Wir haben ja diese gesetzliche Regelung, Maklerverträge bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen müssen in Textform abgeschlossen sein. Und wenn wir mit unserem Eigentümer ein Formular haben, das ausgedruckt ist, das von beiden unterschrieben wird, Makler und Eigentümer, ist diese Textform übererfüllt. Also haben wir die immer erfüllt, sodass wir nie Schwierigkeiten im Nachweis des abgeschlossenen Vertrages mit unserem Eigentümer haben.
Auch digitale Signaturverfahren?
Digitale Signaturverfahren sind astrein. Also gibt es bei PropStack zum Beispiel so ein Verfahren, das mit Paperless funktioniert, wo ein digitaler Vertrag abgeschlossen wird. DocuSign, Adobe Sign, all diese ganzen Dinge erfüllen die Textform des Maklervertrages.
So, also ich habe jetzt wirksam einen Makler-Alleinauftrag geschlossen, bin losmarschiert, habe die Unterlagen beschafft, habe das Exposé zusammengebaut und veröffentliche das jetzt. Was gilt es denn bei der Exposé-Veröffentlichung zu beachten? Was gehört mindestens rein ins Exposé?
Auch das ziemlich kompliziert. Also wenn du die Frage so stellst, ne, weißt du, dass ich 2 Stunden reden kann darüber? Deswegen überlegen wir mal, ob wir die Frage irgendwie enger stellen. Ja, also ne, was muss mindestens rein ins Exposé?
Was sind die häufigsten Fehler? Die 10 häufigsten Fehler. Nein, die 3 häufigsten Fehler beim Exposé.
Komme ich gleich drauf. Ich fange nochmal anders an. Gehört die Adresse des Eigentümers, also gehören die Kontaktdaten des Eigentümers ins Exposé? Nein. Ist das eine Pflichtangabe? Nein. Es gibt immer mal wieder Irrungen und Wirrungen zu diesem Thema, weil es Vorschriften in der Makler- und Bauträgerverordnung gibt, die sich mit der sogenannten Buchführungspflicht des Immobilienmaklers befassen. Und in dieser Formulierung, Paragraph 10 Makler- und Bauträgerverordnung zur Buchführungspflicht steht drin, welche Aufzeichnungen der Makler zu einem Auftrag haben muss und auch 5 Jahre lang aufbewahren muss nach MABV. Und da steht drin, unter anderem muss er auch die Angaben zu seinem Auftraggeber, also festhalten sozusagen. Das heißt aber nicht, also weil der Paragraph 10 Makler- und Bauträgerverordnung nicht das Exposé betrifft, sondern die Buchführungspflicht des Maklers bei sich im Büro, also seine Aufzeichnungspflichten, heißt es nicht, dass die Adresse des Eigentümers ins Exposé gehört. Erstes. Zweitens, gehört die Adresse des Objektes ins Exposé? Nein, ist keine Pflichtangabe im Exposé. Es gibt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf, wo das Oberlandesgericht in wirklich sehr schöner Formulierung, auch so, dass es jeder versteht, der kein Jurist ist, gesagt hat, goldene Regel des Immobilienmaklers muss es sein, nur so viel Informationen über das Objekt preiszugeben, wie er seinen Maklervertrag dingfest gemacht hat. Das heißt doch für uns im Exposé müssen wir uns doch immer anschauen, welche Funktion hat das Exposé für uns als Makler und welche Funktion hat das Exposé für den Kaufinteressenten. Diese beiden Funktionen liegen ziemlich weit auseinander. Also wir wollen eine astreine Provisionsforderung formulieren, die hinterher einwandfrei ist. Wir wollen eine astreine Formulierung zur Offenlegung der Doppeltätigkeit. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Eigentümer abgeschlossen. Wir wollen eine astreine Formulierung haben, die uns den Zeitpunkt der Fälligkeit der Provision nach vorne verlegt. Also nicht erst mit der Wirksamkeit des Maklervertrages, sondern schon mit dem Abschluss des notariellen Kaufvertrages. Wir wollen eine Haftungsfreizeichnung in den Maklervertrag aufnehmen, die für den Kaufinteressenten am Anfang, wie soll ich das nennen, also die liest der, aber kann die Bedeutung nicht so sehr erfassen. Standardformulierung lautet immer, alle Angaben stammen vom Eigentümer, deswegen übernehmen wir keine Haftung. Halte ich für völligen Unsinn. Das ist sozusagen die Basisformulierung, der erste Satz einer sich dann anschließenden Haftungsfreizeichnung, wo wir alle Themen, die schwierig sein können an einer Immobilie und wo wir nicht exakt wissen, ob zum Beispiel die Wohnfläche wirklich 142,5 Quadratmeter beträgt oder ob sie 147 Quadratmeter beträgt, reinschreiben. Wir haben insbesondere die Angaben zur Wohnfläche nicht durch ein eigenes Wohnflächenaufmaß kontrolliert, um eben diese Haftungsfreizeichnung irgendwie zu verbessern in irgendeiner Form. Also diese Dinge, ja, die sind wichtig für den Makler, und sind für den Kaufinteressenten vordergründig nicht wichtig. Für den Kaufinteressenten ist vordergründig ja ein Exposé richtig gut und perfekt, wenn der Kaufinteressent zur Immobilie kommt und sagt, genauso habe ich mir vorgestellt. Ne? Exposés sind ja dann immer so ein bisschen schwächlich, möchte ich es mal so neutral formulieren, wenn der Kaufinteressent in die Immobilie kommt und sagt, oh, das habe ich aber ganz anders gedacht. Ne? Also wir kennen das alle von, also jetzt außerhalb der Immobilienbranche, von Hotelfotos, ja, wo früher noch aus Katalogen, heute irgendwie aus Internetportalen, und man sich irgendwie denkt, komisch. Ich habe gedacht, die Suite besteht aus 2 Zimmern. Das war so fotografiert, dass man dachte, das sind 2 Zimmern, aber nee, ist alles in einem Zimmer. Oder. Und dann denkt man hinterher, ja, merkwürdig. Ja, oder das großzügige Grundstück stellt sich dann heraus, dass irgendwie hinten 128 Quadratmeter Rasen sind und 3 andere Häuser auf diese 128 Quadratmeter Rasen gucken. War aber extrem gut fotografiert, sodass man das nicht gesehen hat. Ja, also so. Und diese Dinge, die machen ja ein Exposé gut und in Anführungszeichen wahr, aus Sicht des Kaufinteressenten, wenn die Annahmen, die der Kaufinteressent hatte, hinterher bestätigt worden sind. Das ist ja übrigens der große Vorteil der 360-Grad-Besichtigungen und der 3D-Rundgänge von den Immobilien, dass die Wahrheit dessen, wie wir die Immobilie präsentiert und vorgestellt haben, steigt mit diesen Angaben und damit auch die Zufriedenheit des Kaufinteressenten, wenn er denn dann das erste Mal das Objekt in Augenschein nimmt. Ganz egal, ob ihr diese 3D-Rundgänge und 360-Grad-Besichtigung vor der ersten Besichtigung oder nach der ersten Besichtigung versendet, aber es erhöht die Wahrheit über die Immobilie und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium im Umgang mit Kaufinteressenten. Ja, jede Enttäuschung, die der Kaufinteressent in der Immobilie mitnimmt, in Anführungszeichen, bringt ihn ja ein kleines Stückchen gedanklich von der Immobilie weg. Und da liegen, glaube ich, die häufigsten Fehler drin. Rechtlich liegen die häufigsten Fehler darin, dass in Anführungszeichen Zusicherungen und Beschaffenheitsvereinbarungen in Exposés aufgenommen werden, bei denen der Makler sich nicht so ganz sicher ist, aber die Angaben erstmal auf Vertrauen der Richtigkeit der Angaben des Eigentümers ins Exposé aufnimmt und hinterher dann es irgendwie Streit darüber gibt. War der Keller wirklich trocken? War das Dach wirklich komplett erneuert? Ist wirklich eine Komplettsanierung erfolgt? Gab es wirklich eine Schwammsanierung oder gab es so eine Teilschwammsanierung im Gebäude? Und all diese ganzen Dinge. Stimmte die Wohnfläche? Gab es eine Baugenehmigung für alle Anbauten, die in die Wohnfläche mit eingerechnet worden sind? Und all diese Dinge, da stecken juristisch die häufigsten Fehler drin, wo man eben versuchen kann, über die qualifizierte Haftungsfreizeichnung sich etwas zu verbessern. Also den Teil, den muss man gerne mit Bildbeispielen und so weiter in einem ausführlichen Seminar miteinander besprechen, um eben wirklich eine bessere Anschauung zu geben. Ich kann hier in einem Podcast bei dir, Robert, dann nur versuchen, Eindrücke zu schildern und zu sagen, achtet darauf, aber in der Stunde, die wir hier miteinander zusammensitzen, werden wir diese Themen nicht abschließend erörtern können.
Worauf achtest du denn als erstes, wenn du ein Exposé aufrufst?
Da ich ja meistens Kapitalanlageimmobilien angucke, gucke ich als erstes, ob eine vernünftige Berechnung eine vernünftige Zusammenstellung von Kaltmieten vorhanden ist, damit ich erkennen kann und mir eine eigene Rentabilitätsüberlegung anstellen kann. Ich lege ein Exposé sofort zur Seite und klicke weiter, wenn ich keine Angaben zur Vermietungssituation habe, weil ich das eine Zumutung finde, dass die Maklerbüros keine Angaben zur Miethöhe und sonstige Sachen mit aufnehmen. Ja. Ansonsten, worauf achte ich, wenn es um eine eigene Immobilie geht? Also wenn ich mich jetzt umsehen würde und sagen würde, boah, guck mal, lass mal sehen und so. Also, keine Ahnung, ein Ferienhaus in Schweden oder irgendwie sowas würde ich achten. Ich würde auf die Umgebung achten. Im Haus würde ich eh umbauen. Also insofern ist mir innen so ein kleines bisschen egal. Aber Umgebung, ist das stimmig? Habe ich ein Gefühl dafür, dass ich ein realistisches Preis-Leistungs-Verhältnis vor mir habe, wenn ich mit dieser Immobilie weiter umgehe? Ja, und da würde ich gerne aus den Exposés das heraussehen können. Worauf achtest du, wenn du dir ein Exposé anguckst?
Lage vor allen Dingen.
Inwiefern? Also du kaufst eine Eigentumswohnung in Köln. Ist die Lage für dich so wichtig?
Ja.
Also auch als Kapitalanleger?
Auf jeden Fall.
Hätte ich jetzt, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde an zweiter Stelle darauf achten. Oder vielleicht auch erst an dritter.
Ja, also bei mir ist das tatsächlich das allererste Kriterium.
Du hast mich vorhin so schön gefragt, ob ich schon mal eine Immobilie über den Makler gekauft habe. Hast du schon mal eine Immobilie über den Makler gekauft?
Ja. Also die Immobilie, in der ich jetzt hier gerade sitze, vor 10 Jahren über Makler gekauft. Ich bin tatsächlich im ersten Aufschlag gar nicht zum Zuge gekommen. Habe eine Absage bekommen, vermutlich, weil ich mit dem Gutachter mir die denkmalgeschützte Immobilie angeschaut habe, die in einem mehr als sanierungsbedürftigen Zustand war. Und dann hat der Gutachter ein paar unangenehme Fragen gestellt. Da war, glaube ich, der Makler und so ein bisschen abgeschreckt. Aber dann ist der Notartermin geplatzt und dann habe ich einen Anruf bekommen, ob ich nicht doch kaufen möchte.
Genau, also wie gesagt, bei Kapitalanlageimmobilien spielt für mich die Lage nicht vorrangige Rolle, die Makrolage eventuell, also welcher Ort, welche Stadt. Und so habe ich da eine Perspektive für, wie die Stadt, will ich mich damit befassen, will ich mich damit nicht befassen und so. Aber die Mikrolage spielt für mich erst an dritter und vierter Stelle eine Rolle.
Sehr gut, dann komme ich jetzt zur Widerrufsverzichtserklärung, ja. Und
schon wieder.
Makler provisionspflichtig beauftragen, ja.
Ach nee, das ist noch was anderes.
Ja, klar, aber ich bin jetzt dabei, mir eine Immobilie, ja, ich sehe, die ist provisionspflichtig. Jetzt bekomme ich die Häkchen mit Zustimmung vorzeitiger Beginn, Makler provisionspflichtig beauftragen und die ganzen Checkboxen, wie sie üblicherweise implementiert sind. Da gibt es sicherlich doch ein paar Fallstricke, auf die ich achten muss als Makler, oder?
Wir fangen mit Harry Potter an. Der Name, den keiner nennt, fängt mit V an.
Lord Voldemort?
Ja, nur das V.
Ja, okay.
Das Wort, das hier keiner nennt, fängt auch mit V an.
Der Verzicht?
Ja, du sollst es nicht sagen.
Nein, ich sag's doch gar nicht. Aber ich habe dich gehört, dass du es gesagt hast.
Eben nicht. Also, das Wort, das keiner nennt, fängt mit V an. Die Regelung ist, also wir dürfen nirgendwo sagen, Kunde verzichtet auf sein Widerrufsrecht. Es gibt keinen Verzicht auf das Widerrufsrecht, hat das OLG Brandenburg entschieden. Jeder, der über diese Erklärung mit der Aufforderung zur sofortigen Tätigkeit Verzicht schreibt, hat den Kunden falsch belehrt und die Widerrufsfrist fängt nicht zu laufen an. Das heißt, der Kunde kann anschließend 1 Jahr und 2 Wochen seinen Maklervertrag widerrufen, weil eine unzureichende Widerrufsbelehrung erfolgt ist.
Nicht so schön. Das würde ich gerne vermeiden.
Deswegen sage ich ja, ne, wenn ihr alle an Harry Potter denkt, ja, und das Wort mit V nicht nennt, ja, dann seid ihr ein ganzes Ende weiter und habt aus diesem Podcast was richtig Gutes mitgenommen.
Ist aber relativ weit verbreitet, oder?
Nee, glücklicherweise nicht mehr, habe ich dafür gesorgt. Also hoffe ich auch dazu beigetragen zu haben. Das Stichwort mit dem V taucht nicht mehr auf. Jetzt, wir haben eine neue Thematik gerade, die jetzt gerade durch ein Urteil, das noch nicht veröffentlicht ist, das ich aber schon durch die Gegend posaune, weil ich darüber informiert bin, dass das Urteil kommt, zusammenhängt oder damit zusammenhängt, ist auch wieder, könnt ihr auch an Harry Potter denken, ja, das Wort fängt auch mit V an. Man verliert sein Widerrufsrecht nicht, sondern das Widerrufsrecht erlischt. So steht's im Gesetz. Ja, es gibt praktisch in dieser Belehrung über das Widerrufsrecht eine Formulierung, wo an vielen Stellen steht, dass mir ist bekannt, dass ich mein Widerrufsrecht verliere, wenn, Paragraf 356 Absatz 4, irgendwie ist dann die Vorschrift, die dann immer dazu genannt wird und so. Und dieses Verlieren, das darf nirgendwo stehen, sondern es muss überall heißen, mir ist bekannt, dass mein Widerrufsrecht bei vollständiger Leistungserbringung durch den Immobilienmakler erlischt. Mhm. Ja, das ist im Zusammenhang der Aufforderung der sofortigen Tätigkeit. Also zweites Thema, das ihr aus dem Podcast mitnehmen solltet oder könntet, ist, dass ihr schaut, wie eure Aufforderung zur sofortigen Tätigkeit formuliert ist. In dieser Aufforderung zur sofortigen Tätigkeit sollte immer stehen, dass das Widerrufsrecht erlischt. Das andere, was du angesprochen hast, sind die Dinge, die in diesem Beauftragungsprozess stattfinden. Also wir haben einen automatisierten Prozess, der übrigens wirklich nur automatisiert ist und nichts mit KI zu tun hat. Lasst euch da nichts einreden, ja, sondern wir senden automatisierte E-Mails und die Kunden setzen Häkchen mit automatisierten E-Mails. Hat nichts mit KI zu tun, also reine Automatisierung. Und in dieser Automatisierung ist es so, dass wir unterschiedliche Häkchen setzen lassen, wenn denn dann ein Exposé versendet werden soll. Meistens ist es so, Kunde bestätigt die Provisionsforderung, finde ich okay. Der Haken, der gesetzt wird, erfüllt in der Regel nicht die, also wird voraussichtlich nicht die Textform erfüllen, wenn der EuGH, der Europäische Gerichtshof, sich irgendwann mal dazu geäußert hat. Wir haben noch keine Rechtsprechung. Es ist auch nicht falsch, den Haken zu machen, einfach um den Kunden das in Erinnerung zu rufen, aber ihr dürft euch nicht auf den Haken verlassen. Also meistens der erste Haken mit der Provisionsbestätigung. Zweiter Haken, ich habe die Widerrufsbelehrung gelesen, dann ist die meistens verlinkt. Solltet ihr darauf achten, dass der richtige Text der Widerrufsbelehrung dort drin ist. Dritter Haken, ich fordere den Makler zur sofortigen Tätigkeit auf. Auch da ausdrücklich einen Haken setzen lassen. Diese Aufforderung zur sofortigen Tätigkeit ist dann meistens auch unterstrichen und hinterlegt, sodass der Kunde sich die nochmal anschauen kann. Und in dieser Aufforderung zur sofortigen Tätigkeit muss eben dieses Erlöschen und nicht das Verlieren des Widerrufsrechts drinstehen und darf nicht das andere V-Wort von dem Lord Voldemort drinstehen. Also der böse Lord darf nicht bei der Widerrufsbelehrung auftauchen.
Es gibt auch, ich glaube, das OLG Köln war das, was auch verlangt, dass, um das Textformerfordernis zu erfüllen, das auch dauerhaft gespeichert werden muss. Ich weiß jetzt, also, ob ich das jetzt mit meinen laienhaften Worten hier richtig wiedergegeben habe. Hauptsache, du verstehst, was ich meine und kannst das besser erklären.
Genau, es ist nicht das OLG Köln, sondern es ist das Gesetz. Also in der Vorschrift, wo es um die Textform geht, steht drin, dass die Textform nur dann gewahrt ist, wenn derjenige, der eine Erklärung abgibt, diese Erklärung bei sich auf einem dauerhaften Datenträger speichert und so speichert, dass er jederzeit den Erklärungsinhalt dieser Erklärung wieder abrufen kann.
Was heißt das? Was kann ich als Makler tun, um diese dauerhafte Speicherung nachzuweisen?
Genau, da hat PropStack zum Beispiel jetzt eine, also in meiner Meinung die Ideallösung gefunden. Und da funktioniert es jetzt so, dass der Kunde diese ganzen Erklärungen alle anhakt und dann unten der Button steht, auf den du gerade auch schon zu sprechen gekommen bist, jetzt Makler zahlungspflichtig oder provisionspflichtig beauftragen. Da hat gerade das OLG Stuttgart nochmal gesagt, das muss wohl so wirklich so heißen. Da warten wir alle auf ein BGH-Urteil, ob der BGH diesen Schwachsinn fortführt oder nicht. Ich halte das für falsch, aber egal. Im Moment würde ich das auch so sagen, schreibt da bitte hin, jetzt den Makler provisionspflichtig beauftragen bei diesem Button. Und dann steht da, also in dieser Variante, jetzt die Erklärungen downloaden und den Makler provisionspflichtig beauftragen. Das heißt, mit der Erklärung oder mit dem Drücken des Buttons erfolgt ein automatischer Download aller abgegebenen Erklärungen auf den Rechner des Kunden. Und dieser Download ist die Verkörperung sozusagen der abgegebenen Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger, sodass man den Inhalt der abgegebenen Erklärung jederzeit wieder aufrufen kann, indem diese Daten zwangsweise downgeloadet werden. Ich halte das für eine richtig gute Lösung, die da jetzt mit aufgenommen ist, die eben dazu führt, dass die Textform eingehalten ist und dass man mit dieser ganzen Thematik gut umgehen kann. Jetzt haben wir, glaube ich, innerhalb dieses Prozesses das ganz gut erklärt. Jetzt gibt es immer noch so ein Ding, dass viele Makler sagen und auch noch die AGB zur Kenntnis nehmen. Kein Maklerbüro braucht allgemeine Geschäftsbedingungen. Niemand muss allgemeine Geschäftsbedingungen haben. Ich bin der Auffassung, dass alle Regelungen, die ihr in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Regel trefft, ihr besser an anderer Stelle regeln könnt, nämlich im Maklervertrag mit dem Eigentümer oder im Exposé gegenüber dem Kunden, sodass ihr eigentlich keine AGBs braucht. Ich werde trotzdem immer mal wieder angefragt und wird gesagt, kannst du mal bitte unsere AGBs überprüfen? Ich mache das auch, weil ja in den AGBs häufig auch noch abmahnfähige Formulierungen enthalten sind, sodass man die in jedem Fall rausnehmen muss. Also ihr solltet, wenn ihr schon AGBs habt, ordentliche AGBs haben, sodass eure AGBs nicht abgemahnt werden können. Aber zur Sicherheit für all diejenigen, die sagen, brauche ich eigentlich AGBs? Nee, braucht ihr nicht. Und wenn ihr keine AGB braucht, könntet ihr diesen Haken dort an der Stelle auch sparen. Dann gibt es immer noch einen Haken. Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Den halte ich für komplett irrsinnig und falsch, weil man eine Datenschutzerklärung nicht aktiv zur Kenntnis nehmen muss. Ja, man kann unten drunter schreiben, hier ist die Datenschutzerklärung. Aber es muss da an der Stelle jedenfalls keine Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung abgehakt werden. Was wollen wir bei einem solchen Kontaktformular? Wir wollen die Einwilligung des Kunden über den Maklervertrag hinaus mit diesem Kunden Kontakt aufnehmen zu dürfen, auch per Telefon oder E-Mail. Diese Einwilligungserklärung ist aber kein Pflichtfeld. Das heißt, jeder Kunde, der mit uns Kontakt aufnimmt wegen einer Immobilie, kann zwar freiwillig diese Einwilligungserklärung zur weiteren Kontaktaufnahme abgeben, aber wir dürfen diese Einwilligungserklärung nicht zum Pflichtfeld machen. Weder innerhalb dieser Landingpage beim Exposé noch auf der Webseite, wo wir eine Exposé-Abfrage erstellt haben. Und deswegen ist es eben schlau, und das könnt ihr auch auf anderen Webseiten immer wieder beobachten, wo positioniere ich diese Einwilligungserklärung? Nicht an letzter Stelle, sondern irgendwo mittendrin, damit eben psychologisch gesehen Kunden erstmal haken, 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 haken. Beim letzten Haken überlegen sich, oh Gott, noch so ein Haken. Ja, also und dann, aber der ist ein Pflichtfeld, der letzte Haken, dann wird der auch noch gesetzt und dann ist alles gut so. Also das sind so diese Häkchen-Thematiken, die in den automatisierten Prozessen abgebildet werden. Ich werde immer wieder gefragt, kann ich das anders machen? Kann ich das anders lösen? Wie gehe ich damit eigentlich um? Dein Ansatz, Robert, war ja, dass die CRM hilft, Prozesse zu dokumentieren. Mhm. Und darin liegt ja der Riesenwert der CRM. Ja, also die CRM kann ja nicht überbewertet werden, sondern im Gegenteil. Ja, die meisten Makler bemessen der CRM eine viel zu kleine Bedeutung bei. Ja, die CRM ist der Gamechanger bei der Frage, kann ich meine Tätigkeit sauber belegen oder kann ich die nicht sauber belegen? Indem ich dort die Prozesse astrein eingestellt habe und eben mit der Abwicklung mit dem Kunden sozusagen hinterher alles dokumentieren kann, die Auszüge zeigen kann, was dort gelaufen ist. Für mich im Prozess hinterher, wenn ich eine Provision einklagen soll, ist es doch ein Segen, wenn mir ein Makler sagen kann, guck mal hier, der hat am 18. Januar das erste Mal eine E-Mail geschrieben, am 21. Januar hat er dann die ganzen Häkchen gesetzt, guck mal hier, am 21. Januar hat der die Mail bekommen mit den ganzen Erklärungen und hat das alles downgeloadet und dann hat er am 24. Januar Besichtigungstermin abgefragt, am 26. Januar haben wir besichtigt und am 2. Februar hat er mir die Notarvollmacht unterschrieben. Ey, so kann ich eine Provision einklagen, ja. Aber jeder sagt, ja, du, weißt du, ich glaube, da gab es mal was mit WhatsApp. Ich muss mal überlegen, ob ich dem damals eine WhatsApp geschrieben habe und der mir die Provision per WhatsApp besteht. Ey, da weiß ich jetzt schon, dass wir Schwierigkeiten haben mit dem Einklagen der Provision. Ja, also ich kann euch nur dringend sagen, ihr müsst eine CRM nutzen, ja, um die Prozesse sauber zu belegen. Vor allen Dingen, wenn ihr 2 oder 3 Immobilien im Jahr macht und 20 oder 30 Kaufinteressenten im Jahr betreut, wäre ich geneigt zu sagen, die CRM hat für dich nicht ganz so eine große Bedeutung, wie wenn du auf größere Geschäftstätigkeit aus bist. Aber selbst da würde ich sagen, wenn du hier schon der Meinung bist, jetzt deine 149 € für die Lizenz sparen zu wollen, ist eben die Frage, ob du wirklich in der Lage bist, alle Prozesse, die du dir vorgenommen hast, im Falle des Falles, dass du bei deinen 3 Immobilien, die du im Jahr vermarktest, jetzt eine dieser Provisionsforderungen über 22.000 Euro einklagen musst, ob wir dann alle Unterlagen zusammen haben. Und wie ärgerlich wäre es, wenn du sowieso nur 3 Immobilien machst, dass du eine Provision verlierst, weil du den Prozess nicht sauber abgebildet hast. Also deswegen kann ich da nur sagen, mach da keine Abstriche. Ja, versuch da nicht mit selbstgebastelten Lösungen und sonst irgendwie. Und ja, das habe ich schon immer so gemacht. Nee. Ihr müsst euch professionalisieren in diesem Bereich, damit die Abläufe gut dokumentiert sind, damit, wenn es wirklich mal darauf ankommt, wir alles beieinander haben und gemeinsam schauen können, ist irgendwo ein Fehler gemacht worden, wie gehen wir damit um?
Ja, also kann ich mich nur anschließen. Also du hast eigentlich meinen Vortrag gerade gehalten, nochmal aus rechtlicher Sicht bestätigt. Und dann kommen ja erst die ganzen Add-ons, ne? Automatisierung, Zeitersparnis. Neben der ganzen Dokumentation für rechtliche Zwecke habe ich ja dann einfach auch ganz viele Effizienzvorteile, auch wenn ich nur 2 Immobilien im Jahr oder 3 Immobilien im Markt pro Jahr vermittle, werde ich das in der Vermittlungsgeschwindigkeit auf jeden Fall deutlich spüren. Kommen wir vielleicht zur Webseite. Da gibt es ja sicherlich auch ein paar Themen zu berücksichtigen aus rechtlicher Sicht. Was sind die 2, 3 Punkte, wo du da immer drauf... DSGVO, Cookies, da gibt es so viele Themen. Such dir eins aus. Was ist das, was am häufigsten für rechtliche Streits sorgt?
Wenn jemand zu mir kommt und sagt, kannst du mir mal meine Webseite angucken? Dann sage ich, ja, mache ich. Wir haben so eine Pauschale für diesen sogenannten Webseitencheck, den die Leute bei uns buchen können. Und ich habe in der Regel, ich glaube, so 18 Punkte, die ich mir auf den Webseiten angucke. Mhm. Um aus diesen 18 Punkten dann eben zu sagen, sollten wir nochmal an der einen oder anderen Stelle Ergänzungen vornehmen. Was ist ganz zentral? Ich gucke mir in der Regel mindestens 3 Exposés an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Exposés A, einheitlich sind, also haben mehrere Mitarbeitende im Unternehmen die gleichen Formulierungen beim Provisionshinweis, bei der Haftungsfreizeichnung oder sind da unterschiedliche Formulierungen im Einsatz, was schon mal total blödsinnig wäre und dafür spricht, dass eben kein klarer Prozess im Unternehmen aufgesetzt ist, wie diese Site-Formulierungen, die für den Makler so extrem wichtig sind, aber für den Kunden Seitenformulierungen sind, dass wenn die nicht vereinheitlicht sind. Zweitens an den Exposés, ich gucke immer auf die Energieausweisangaben, ob die vollständig sind, ob die korrekt sind, ob Abmahnungen drohen im Hinblick auf die Energieausweisangaben in den Objekten. Gucke deswegen auch immer auf 2 bis 3 Objekte, weil es manchmal so ist, dass ein Mitarbeiter immer alle Sachen drin hat und sauber auch in der CRM pflegt und ein anderer Mitarbeiter immer sagt, da steht Gas und da steht ein Buchstabe A, aber da steht nicht 148 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr, weil das nicht eingetragen worden ist und so. Also das sind so erste Themen, dass ich aufs Exposé schaue. Ich gucke immer das Impressum an, damit alle Impressumsangaben richtig sind. Wir haben ja gerade wieder so eine Situation, dass die EU sich was Neues hat einfallen lassen. Wir haben vor 2 Jahren mussten wir die Widerrufsbelehrungen wieder alle umstellen, weil die EU gesagt hat, wir streichen mal das Thema Fax aus der Widerrufsbelehrung. Ja, jetzt sagt die EU, die Verbraucherstreitbeilegung Plattform der EU wird nicht genutzt, die schaffen wir mal ab. Heißt aber, wenn du bislang einen Verbraucherstreitbeilegungshinweis in deinem Impressum hattest, was du haben musstest, sonst konnte es abgemahnt werden, darfst du ihn in Zukunft nicht mehr haben, weil er dann abgemahnt werden kann, weil es das nicht mehr gibt. Ja, und man darf nicht so tun, als würde man Verbraucherstreitbeilegungsverfahren, die gar nicht existieren, auf seiner Webseite haben. Damit würde man sozusagen sich einen Wettbewerbsvorteil nehmen, der gar nicht existiert. Also müssen wir da jetzt wieder umbasteln, müssen wir gucken. Häufig ist es so, dass nicht die richtige Aufsichtsbehörde genannt ist, sondern es wird die genehmigende Behörde, also da, wo wir die Gewerbeerlaubnis her haben, genannt und nicht die Aufsichtsbehörde. Also ich gucke die ganzen Exposé-Themen, die ganzen Impressumsthemen durch. Beim Cookie-Banner gucke ich, ob der vollständig ist. Riesenfehler bei Cookies ist immer, Cookie-Banner sind oft so eingebunden, dass die Cookies, die auf der Startseite gesetzt werden, im Cookie-Banner abgebildet sind. Die Cookies, die aber auf den Unterseiten gesetzt werden, im Cookie-Banner nicht eingebunden sind. Also angenommen, du hast die Google Maps Anzeige nur in den Exposés, die auf den Unterseiten sind, kann es sein, dass im Cookie-Banner, wenn es nicht sauber eingebunden ist, die Einwilligung für die Nutzung von Google Maps gar nicht vorhanden ist. Das heißt also, die datenschutzrechtliche Einwilligung ist nicht vollständig. Damit ist das rein theoretisch die Möglichkeit, dass ein Bußgeld von Seiten der Datenschutzaufsicht verhängt wird und so. Also diese Sachen gucke ich mir an.
Sag mal, wo du gerade bei Cookieboard bist, wann hört eigentlich dieser Wahnsinn auf? Also das macht ja gar, also das Ziel von diesem Gesetz ist ja komplett verfehlt. Es wird doch nur noch weggeklickt. Es hat einfach keinen praktischen Nutzen außer für Abmahnanwälte, oder?
Ja und nein. Also die Abmahnanwälte sind gar nicht so im Vordergrund, weil ganz wenig Abmahnungen nur ausgesprochen werden. Es ist eher das Bußgeldthema bei der Datenschutzaufsicht, das auch kostenmäßig viel empfindlicher ist sozusagen, weil immer wieder Bußgelder verhängt werden wegen nicht vollständiger Cookie-Einwilligung. Das Problem ist, dass die Rechtsprechung ja sagt, oder dass die DSGVO ja sagt, wenn du personenbezogene Daten eines Kunden an einen Dritten weitergibst, ist das im Rahmen des bestehenden Vertragsverhältnisses, das du mit diesem Kunden hast, erlaubt. Im Rahmen einer Weitergabe der Kundendaten zu Werbezwecken ist es nicht erlaubt. Bei Google und auch vor allen Dingen, wenn du es in ein Drittland, also in die USA, die Daten weitergibst, wie es bei Google der Fall ist und so weiter, sind das immer Einwilligungen zu Werbezwecken, zur Auswertung von Werbeverhalten, zu Nutzungsverhalten und zur Anlegung von Profilen und all diese ganzen Dinge. Sodass eben, weil das im Gesetz steht, dass es generell nicht erlaubt ist und man dafür eine Einwilligung einholen muss, musste für die Webseiten irgendeine Lösung gefunden werden, die dieser gesetzlichen Vorgabe auch ansonsten entspricht. Was ein bisschen blöd ist, ist halt immer diese Situation, dass wir ja bei den Webseiten in der Regel über die IP-Adresse als personenbezogenes Datum reden, die weitergegeben werden. Wir reden nicht über Name, Vorname, E-Mail-Adresse und Anschrift, die an Google oder an sonst wen geschickt werden, sondern wir reden über den Cookie, der an die IP-Adresse angebunden wird, damit eine Wiedererkennung auf anderen Webseiten möglich ist, also eine Auswertung zu Marketingzwecken. Und sodass die Grundfrage eben ist, muss die IP-Adresse zum personenbezogenen Datum gemacht werden? Und die EU hat gesagt, ja, die IP-Adresse ist personenbezogenes Datum. In den USA ist die IP-Adresse kein personenbezogenes Datum. Deswegen gibt es in den USA zum Beispiel keine Cookie-Banner, also auf amerikanischen Webseiten. Nur dann, wenn die amerikanischen Anbieter sich auch an Kunden im europäischen Raum richten und die Webseiten auch hier im Einsatz sind, müssen die eben auch einen Cookie-Banner haben. Also das ist gar nicht so einfach zu lösen. Da müsste man sagen, das gilt, also diese Einholung der Werbeeinwilligung gilt mit Ausnahme von IP-Adressen. Ansonsten für alle personenbezogenen Daten, dann wäre ein Cookie-Banner auf einer Webseite nicht mehr erforderlich. Kann der deutsche Gesetzgeber alleine nicht regeln, weil dafür die Datenschutzgrundverordnung geändert werden müsste. Das ist eine europäische Verordnung, die vom europäischen Gesetzgeber geändert werden muss, sodass da Deutschland alleine gar keinen Einfluss drauf hat, um da irgendetwas zu ändern.
Ja. Okay, ich höre auf zu lamentieren, ja. Aber es ist halt immer wieder auffällig.
Ist es, ne, was,
dann wäre jetzt aus meiner Sicht das nächste Thema Haftungsfreizeichnung, ja. Da hast du eben schon ein bisschen was zu gesagt. Also von daher würde ich sagen, Haken dran. Impressum hast du auch gerade schon angesprochen. Frage beim Immobilienportal, gilt dasselbe wie auf der eigenen Webseite oder gibt es da nochmal andere Themen zu beachten?
Wenn du abgemahnt worden bist, weil du die falsche Aufsichtsbehörde in deinem Impressum angegeben hast und eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben hast, kann die Vertragsstrafe, die in dieser strafbewährten Unterlassungserklärung drinsteht, von demjenigen, gegenüber diese Unterlassungserklärung abgegeben worden ist, geltend gemacht werden, wenn in deinem Impressum in Immobilien-Scout, in deinem Impressum in Kleinanzeigen, in deinem Impressum auf deinem Google Business Account die Aufsichtsbehörde auch falsch steht. Das heißt, du musst eben gucken, dass an allen Stellen, wo ein Impressum erforderlich ist, dass dort die Impressumsangaben genauso vollständig sind.
Das kann dann gegebenenfalls das Bußgeld multiplizieren, ja, weil ich es nicht einmal falsch gemacht habe, sondern fünfmal falsch gemacht habe.
Also es ist ja nicht Bußgeld, sondern Vertragsstrafe ist ja eine vertragliche Forderung. Also man hat sich ja im Vertragsstrafe dazu verpflichtet, Geld zu bezahlen, das ist ein Vertrag. Also derjenige, der die Vertragsstrafe geltend macht, macht eine vertragliche Forderung geltend im zivilrechtlichen Sinne. Und die kann dann 2, 3 oder 4 Mal tatsächlich anfallen, weil du an 4 Stellen die falsche Angabe gemacht hast.
Ja. Dann wäre jetzt auf meinem Zettel der nächste Punkt Automatisierung und Textform. Haben wir ja tatsächlich auch gerade schon drüber gesprochen. In dem Zusammenhang habe ich aber noch eine Frage, weil einige ja einen geschützten Internetauftritt haben. Also da gibt es einen persönlichen Login-Bereich und wenn ich einen Maklervertrag schließe als Nutzer mit dem Immobilienmakler, dann ist dieser Maklervertrag auch in den im persönlichen Bereich auf dieser Webseite sozusagen dauerhaft gespeichert? Im Sinne von, den kannst du da dauerhaft aufrufen, lieber Nutzer, solange du einen Account hast. Wäre das dann erfüllt, das Textform-Erfordernis aus deiner Sicht? Also zumindest dieser Punkt dauerhafte Speicherung, oder würdest du sagen, hier müsste man nochmal ran?
Kommt ein kleines bisschen drauf an, wie der Vertrag vorher in Anführungszeichen unterzeichnet und ausgetauscht worden ist, bevor er in dieses Login-Portal gewandert ist. Wenn der ganze Prozess darauf angelegt ist, dass Erklärungen so ausgetauscht werden, dass es heißt, der Vertrag wird am Ende in seiner fertigen Form in diesem Download-Bereich liegen, dann müsste man gucken, ob es wirklich auf einem dauerhaften Datenträger, also dauerhafter Zugang für den Kunden, wirklich vorhanden ist. In dem Moment, wo der Makler den Login-Zugang abstellt, gibt es ja diesen dauerhaften Zugang nicht mehr.
Und wenn ich die zusätzlich noch per E-Mail versende?
Genau, das wäre sozusagen das Entscheidende, das zu tun.
Dann in Kombination müsste ich doch eigentlich auf der sicheren Seite sein.
Ich würde immer sagen, versendet das Dokument praktisch im Zusammenhang des Entstehens, also tauscht es per E-Mail aus und legt es dann in dem Login-Bereich ab. Dann ist es ein Service, dass es dort auch nochmal zusätzlich zur Verfügung steht, ist aber nicht die Grundlage dafür, dass die Textform gewahrt ist.
Sondern dann wäre es die E-Mail. Sehr gut. Ja, Google My Business, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Auch da gibt es ja Fehler, die ich machen kann als Makler. Wir haben gerade über Impressumsangaben auf Google My Business gesprochen. Was gibt es für weitere Themen, die ich dort beachten muss als Makler?
Der Sinn des Google Business Accounts ist ja, Bewertungen zu bekommen. Der ist natürlich auch, dass ich über eine vernünftige Pflege meines Google Business Accounts meine Suchmaschinen-Ranking verbessern kann und deswegen im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung, ohne dass ich bezahlte Anzeigen schalten muss, in meinem Rang nach oben wandern kann. Aber ich glaube, ganz viele von euch werden ihren Google Business Account deshalb haben, weil sie Bewertungen haben wollen.
Auf jeden Fall.
So, Bewertungen sind super, ne? Bewertungen sind ein hohes Maß an Vertrauen und an Vertrauensvorschuss und so weiter. Und viele dieser Bewertungen können ja über eine API-Schnittstelle direkt in die Webseite importiert werden. Und in dem Moment, wo Bewertungen auf Webseiten dargestellt werden, gibt es seit 2,5 Jahren oder 3 Jahren inzwischen eine Neuregelung im Wettbewerbsrecht, die besagt, dass man bei Bewertungen, die man auf Webseiten abbildet, den Kunden darüber informieren muss, ob die Bewertungen ausschließlich von Kunden stammen und ob man Maßnahmen unternimmt, um das zu überprüfen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ihr könnt euch Folgendes vorstellen. Auf einen Google Business Account kann jeder gehen. Und ich kann bei jedem von euch eine Bewertung abgeben auf dem Google Business Account, ohne dass ich jemals bei euch Kunde gewesen bin. Und das kann jeder andere auch. Das heißt, beim Google Business Account haben wir keine Möglichkeit zu überprüfen, ob nur Kunden von uns dort Bewertungen abgegeben haben oder auch Dritte. Deswegen würden wir unter den Google Business oder den Google Bewertungen, die wir unsere Webseite importieren, direkt unter die Bewertungen einen Satz schreiben, der in etwa lautet: Bei den hier abgebildeten Bewertungen aus unserem Google Business Account haben wir nicht kontrolliert, ob diese ausschließlich von Kunden von uns stammen, oder können wir nicht kontrollieren, ob diese ausschließlich von uns Kunden von uns stammen. Damit hättet ihr diese Anforderungen erfüllt. Ich war gerade in einem Rechtsstreit beim Landgericht Frankfurt, den die Wettbewerbszentrale gegen ein Maklerbüro angestrengt hat, wo es am Ende jetzt kein Urteil gibt. Wir haben uns verglichen. Ist ein kleines bisschen schade, weil ich das Urteil gerne gehabt hätte. Aber der Richter hat gesagt, wie er entschieden hätte. Es ging um die Frage, ob ein solcher Satz sichtbar unter den Bewertungen stehen muss, ob ein solcher Satz auch im Impressum stehen kann oder ob ein solcher Satz in einem Pull-Down-Menü unter den Bewertungen stehen kann. Der Richter hat gesagt, Impressum reicht nicht aus. Der Richter hat auch gesagt, Pull-Down-Menü reicht nicht aus. Es muss sichtbar sein. Also der Satz über die Fragestellung, habe ich Maßnahmen unternommen, um zu überprüfen, ob es ausschließlich Kunden von uns sind, die hier eine Bewertung abgegeben haben, der muss sichtbar dort stehen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Google Business Bewertungen, das gilt auch für die von Proven Expert importierten Bewertungen. Das würde auch gelten für die Bewertungen, die ihr von Immobilien-Scout24 auf eure Webseite importiert und so weiter. Also da solltet ihr überprüfen, dass ihr direkt unter den Bewertungen, an der Stelle, wo ihr die Bewertungen in die Webseite importiert habt, eine solche Ergänzung aufnehmt, aus der hervorgeht, ob ihr kontrollieren könnt, wie zum Beispiel bei Proven Expert oder bei Scout. Die Links werden ja nur an Kunden versendet, sodass man da Maßnahmen unternommen hat, um sicherzustellen, dass ausschließlich Kunden diese Bewertungen abgeben. Und der Satz würde bei Google Business Bewertungen anders aussehen.
Und wenn ich jetzt selber meine Bewertungen aktiv unterstütze, indem ich auch vielleicht nicht Kunden gewinne, um Bewertungen auf die gewünschte Kennzahl zu heben?
Also es ist wettbewerbsrechtlich unzulässig, auf Nichtkunden zuzugehen und sich Bewertungen holen zu wollen. Ne? Es kann sein, dass man einem Kunden nach einer Besichtigung sagt, es wäre total toll, wenn sie uns bewerten würden. Guck mal, hier ist ein QR-Code. Dann war der im weitesten Sinne Kunde. Der hat zwar am Ende nichts bei uns gekauft, aber er war Kunde in Anführungszeichen so. Und auch diese Bewertung kann man vornehmen. Aber wie gesagt, ich würde im Hinblick auf meine Einschätzung, was muss unter Google-Bewertungen unten drunter stehen, das nicht ändern, weil es trotzdem sein kann, dass nicht Kunden von uns dort eine Bewertung abgegeben haben.
So, jetzt steht der große Tag kurz bevor, der Notartermin. Und ich versuche das Ganze jetzt noch abzusichern, den Notartermin, indem ich vielleicht eine Reservierungsvereinbarung versuche abzuschließen. Und dann bereite ich die Notarvollmacht vor. Was muss ich dort beachten, damit das Ganze dann am Ende des Tages auch wirksam geschlossen wird?
Es gibt mehrere Urteile aus der letzten Zeit, die sagen, wer eine Reservierungsvereinbarung verwendet, vor allen Dingen eine unwirksame Reservierungsvereinbarung, verwirkt seinen Provisionsanspruch. Das heißt,
wann ist die unwirksam?
Also die Reservierungsvereinbarung ist immer dann unwirksam, wenn ich sage, 2.400 € Reservierungsgebühr ist eine Aufwandspauschale für den Makler, die er in jedem Fall behält, wenn der Kunde hinterher absagt, also wenn keine Rückzahlung erfolgt.
Ist das reine Entgelt schon unwirksam?
Also die Hauptthematik ist keine Rückzahlung. Die Rechtsprechung hat immer wieder gesagt, also wenn das Geld nicht zurückbezahlt wird und der Makler es einfach dafür behält, dass er reserviert, steht dieser Zahlung keine Gegenleistung gegenüber. Es wird ein wirtschaftlicher Druck auf den Kunden ausgeübt, der unzulässig ist und so. Und wegen dieser, auch des wirtschaftlichen Drucks, sagt die Rechtsprechung, dann hat er auch keinen Provisionsanspruch. So, das ist jetzt so ein bisschen blöd.
Das ist uncool.
Ne? Das ist blöd für alle, die mit Reservierungsvereinbarungen arbeiten. Ich empfehle und habe bei mir im Vertragspaket eine Vorlage dafür, eine Reservierungsvereinbarung zwischen dem Eigentümer und dem Kaufinteressenten zu vermitteln. Also so, dass der Makler zwar das Formular mitbringt, die Reservierungsvereinbarung aber zwischen dem Eigentümer und dem Kunden unterschrieben wird. Da kann dann von mir aus auch eine Reservierungsgebühr fließen und sagen 1.000 € und man kann hinterher gucken, wird die zurückgezahlt, wird die nicht zurückgezahlt. Das Entscheidende ist, dass dann der Makler nicht Vertragspartei dieser Reservierungsvereinbarung ist, sondern dass die nur auf Vermittlung des Maklers zustande kommt und dass deswegen keine Verwirkung des Provisionsanspruchs entstehen kann. Mit Verlaub, die 1.000 € Reservierungsgebühr, die sind nett, aber die sind nicht das, was wir wollen. Wir wollen die Provision. Und wenn wir den Provisionsanspruch verlieren, weil wir eine unwirksame Reservierungsvereinbarung gesprochen haben, haben wir komplett mit Zitronen gehandelt. Also das wäre sicherlich der schlechteste Fall sozusagen, der eintreten kann. Also wer mit Reservierungsvereinbarungen arbeiten möchte, sollte entweder sich überlegen, eine Reservierungsvereinbarung zwischen dem Eigentümer und dem Kaufinteressenten zu vermitteln oder in jedem Fall die Reservierungsgebühr zurückzubezahlen.
Kann ich weitere Fehler machen in der Reservierungsvereinbarung, indem ich zum Beispiel sage, das ist der Kaufpreis, der steht schon fest oder muss der noch verhandelbar sein? Oder was gibt es da für Fallstricke?
Das ist auch so ein Thema, das gilt generell für alle Formulare, die im Einsatz sind, auf dem Weg zum Notarvertrag. Egal, ob es nur eine Reservierung ist, wir reden nicht von einer Reservierungsvereinbarung, oder ob es eine Notarvollmacht ist. Die Rechtsprechung sagt auch, der Kaufpreis ist ja noch im Notartermin abänderbar und frei verhandelbar. Wer diese Dinge im Rahmen einer Notarvollmacht oder einer Reservierungsgebühr als feststehend und nicht mehr verhandelbar kennzeichnet, läuft Gefahr, dass möglicherweise auch hier ein unzulässiger wirtschaftlicher Druck auf den Kunden ausgeübt wird, sodass es auch da sein kann, dass es da eventuell mal Schwierigkeiten mitgibt. Also ich würde immer sagen, bisher erzielte Kaufpreisübereinkunft oder bisher verhandelter Kaufpreis 515.000 € oder sowas in der Art, aber nicht fixer Kaufpreis oder irgendwie sowas in der Art, da würde ich immer vorsichtiger mit sein und würde das lieber nicht machen an eurer Stelle.
Ja, dann sind wir jetzt einmal durch den kompletten Immobilienvermittlungsprozess, haben uns so ein paar Highlights aus rechtlicher Sicht rausgepickt. Haben wir was verpasst, vergessen, was besonders besprechenswert ist aus deiner Sicht?
Also wir haben auf Käufersicht zwar darüber gesprochen, dass Häkchen angehakt werden. Wir haben aber auf Käuferseite und wir haben auf Käuferseite auch den Prozess bei Propstack angesprochen mit diesem Download, wo in jedem Fall dann auch der Provisionsvereinbarung, wo dann auch in jedem Fall die Textform eingehalten ist. Aber wie wird ansonsten auf Käuferseite die Textform eingehalten? Der Makler hat ein Exposé im Internet. Der Kunde nimmt auf dieses Exposé Bezug und fragt einen Besichtigungstermin an. Und jetzt entsteht sozusagen E-Mail-Verkehr im Austausch zwischen diesen beiden Parteien. Und die Frage ist, ob dieser E-Mail-Verkehr die Textform erfüllt. Ja, tut es. Mehrere Gerichte haben im Laufe des letzten Jahres entschieden, dass das konkludente Zustandekommen des Maklervertrages auch die Textform erfüllt, wenn das konkludente Zustandekommen des Maklervertrages per E-Mail erfolgt, also in Form des Austauschs E-Mail. Also Makler hat das Objekt im Internet, Kunde fragt direkt daraus aus dem Internet, sei es Webseite, sei es Immobilienportal, den Besichtigungstermin an. Makler antwortet auf die E-Mail mit dem Besichtigungstermin und sagt gerne am Freitag um 12. Kunde sagt, Freitag um 12 ist nicht so gut, aber Freitag um 2 wäre gut. Makler schreibt zurück, Freitag um 3 kann ich dann auch. Und Kunde schreibt zurück, Freitag um 3, perfekt, wir treffen uns so. Dieser E-Mail-Austausch ist erfolgt von Seiten des Kunden in Kenntnis der Provisionsforderung des Maklers. Das heißt, der Kunde hat die Maklerleistung in Kenntnis der Provisionsforderung in Anspruch genommen. Und diese Inanspruchnahme der Maklerleistung in Kenntnis der Provisionsforderung führt dazu, dass der Maklervertrag, wenn das ein E-Mail-Austausch ist, per E-Mail stattgefunden hat. Kritisch ist es immer dann, wenn der Kunde anruft. Also wenn der Makler immer alles schriftlich macht und der Kunde immer alles mündlich macht, dann haben wir noch nichts in Textform. Ja, also Makler hat das Exposé, Kunde ruft an, Besichtigungstermin. Makler schreibt und sagt, Besichtigungstermin Freitag um 1. Kunde ruft an und sagt, Freitag um 2 wäre besser. Makler schreibt eine Bestätigungs-E-Mail, Freitag um 2 ist in Ordnung. Der Kunde hat immer noch nicht in Textform die Maklerleistung in Anspruch genommen, in Kenntnis der Provisionsforderung. Das heißt, wir haben immer noch keinen Maklervertrag unter Dach und Fach. Und in den Fällen operieren wir jetzt entweder mit einer Bestätigungs-Mail an den Kunden, wo wir ausdrücklich auffordern, den Eingang dieser E-Mail nochmal zu bestätigen. Also sagen, wir treffen uns Freitag um 2, du hast gesagt, du kommst mit deiner Frau, ihr seid also zu zweit bei der Besichtigung, du hast das Exposé bekommen, du hast die Widerrufsbelehrung bekommen, du hast das Musterwiderrufsformular bekommen, du hast die Aufforderung zur sofortigen Tätigkeit bekommen und du hast die Provisionsforderung zur Kenntnis genommen, bitte bestätige mir das nochmal alles. Kunde schreibt zurück, bestätigt. Jetzt haben wir Maklervertrag in Textform. Kunde schreibt nicht zurück, bestätigt, sondern ruft an und sagt, alles okay. Ja, also ich sage dann immer, das ist wahrscheinlich einer, der es vielleicht drauf anlegt und sich ein bisschen auskennt mit diesem Textformthema und es versucht. Was machen wir dann? Dann lassen wir uns von dem Kunden vor der Besichtigung eine Nachweisbestätigung unterschreiben. Wir haben ein Formular Nachweisbestätigung dabei und sagen dem Kunde, er muss es unterschreiben und dann sind wir ganz gut dabei. Dann haben wir eine Nachweisbestätigung, Kunde unterschrieben. Darin ist dann eine Provisionsforderung, die der Kunde unterschrieben hat, ist also ein Maklervertrag in Textform, in dem Fall sogar in Schriftform. Wir müssen jetzt nochmal gucken, was ist denn jetzt mit der Widerrufsbelehrung und Aufforderung zur sofortigen Tätigkeit. Machen wir das in dem Zusammenhang auch nochmal? Wahrscheinlich wäre es das Beste, das in dem Zusammenhang auch nochmal zu machen, dem Kunden ein komplettes Doppel auszuhändigen von diesen ganzen Unterlagen und dann zu sagen, so, und jetzt können wir gerne besichtigen.
Ja, vielen Dank für diesen Schlenker beim Käufer, ja, und rund um die Besichtigung. Ist jetzt tatsächlich so ein bisschen gegen die Intuition, weil ja eigentlich wir eben über dauerhafte Speicherung und so weiter gesprochen haben. Ne? Da hätte ich jetzt erwartet, das reicht alles nicht. Aber
wenn es ein Papier ist, ja, und wenn es eine E-Mail ist auch, die ist auch dauerhaft gespeichert.
Ja, gut.
Ja? Kontraintuitiv ist es, wenn wir uns über Automatisierung Gedanken machen. Und sagen, eigentlich wollen wir alle Prozesse automatisieren. Ja, und jetzt haben wir zwischendurch mal mit einem Kunden zu tun, der sich dieser Automatisierung beharrlich widersetzt. Dann müssen wir in die alte Vertragsform des analogen Vertrages zurückgehen und müssen eben sagen, okay, dann gibt es jetzt eine leibhaftige Unterschrift.
Ja, Sehr gut. Du hast ja eben auch einen Fall aus der Praxis, wo du vorm Gericht gestanden hast, daraus berichtet. Gibt es einen besonders kuriosen Fall, der eine Anekdote wert ist?
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, dass jeder, also deswegen zitiere ich auch so häufig Urteile, ne? Und wer bei mir an Webinaren teilnimmt, findet ganz viele Zitate aus Urteilen. Mir ist immer wichtig zu vermitteln, wie das Gericht tickt und wie es denkt und wie das Gericht arbeitet und was das Gericht kontrolliert bei dieser ganzen Fragestellung. Wenn es auch um Beweisführungsfragen geht, konntet ihr das vorlegen und so weiter. Und da ist irgendwie, am Ende des Tages ist fast jedes Verfahren kurios. Ja? Und machen wir uns in einem Punkt nichts vor. Die Urteile, die wir haben, nicht, und über die ich berichten kann und aus denen ich erzählen kann und sagen kann, ja, dieses, der hat im Exposé geschrieben, der Keller ist trocken, aber der Keller war nicht trocken. Das ist irgendwie schon kurios, dass ein Makler schreibt, der Keller ist trocken im Exposé, aber der weiß genau, dass der gar nicht trocken ist. Ja, also wie kann sowas passieren? Das verstehe ich immer nicht, solche Sachen. Kurios fand ich, und das Verfahren zitiere ich auch ganz gerne, als ich beim Landgericht Köln war, ausgezeichnete Richterin, wirklich, die hatte super Ahnung von dem Ganzen. Ich habe eingeklagt die Provision vom Verkäufer und vom Käufer. Beide haben nicht bezahlt. Beide sind zum Anwalt gegangen. Beide haben über Kreuz versucht, sozusagen die gleichen Argumente zu bringen, warum der Makler schlecht gearbeitet hat. Haben sich also abgestimmt. Paradebeispiel dafür, warum am Ende es so schwierig sein kann, seine Provisionsforderung durchzusetzen, wenn die beiden sich einig sind und anfangen, wie gedruckt zu lügen. Ja, und eben von allen Prozessen berichten, dass das alles nicht funktioniert oder dass der Makler alles falsch gemacht hat und so weiter. Und die haben einvernehmlich, also es war sowohl Gegenstand des einen als auch Gegenstand des anderen Verfahrens, die ganzen Schlechtleistungen des Maklers aufgelistet. Und also es ging um unerlaubte Rechtsberatung. Makler hätte unerlaubte Rechtsberatung gemacht und sie sei auch noch falsch gewesen. Warum? Weil der Makler im Ankaufsprozess gesagt hat, ja, diese wahnsinnig tolle Penthouse-Wohnung, die wahnsinnig große Penthouse-Wohnung mit 195 Quadratmetern mit dem wahnsinnig guten Ausblick im 22. Stock ist noch vermietet. Aber wir können gerne darüber reden, wie man den Mieter da rausbekommt. Ich habe da eine gewisse Erfahrung. So. Und aus diesem ist dann entstanden, ja, was hast du denn für Erfahrung und wie geht denn das und so weiter. Und dann hat irgendwann ein Mitarbeiter aus dem Büro dann eine E-Mail geschickt an den Kaufinteressenten und hat gesagt, naja, machen wir über Eigenbedarf. Sie können ja jederzeit Eigenbedarf anmelden und ansonsten machen wir Vereinbarungen und so weiter und so fort. Der Kaufinteressent war zu dem Zeitpunkt aber eine GmbH. Und die beiden, sowohl Käufer als auch Verkäufer, haben dann gesagt, der Kauf wäre fast geplatzt, weil die GmbH nicht kaufen konnte, weil die GmbH ja auch keinen Eigenbedarf geltend machen kann und aber der Makler ja eine falsche Rechtsberatung gegeben hat, weil ja der gesagt hat, auch die GmbH kann Eigenbedarf machen. Gut, dass wir das noch aufgeklärt haben. Am Ende hat nämlich dann der Geschäftsführer der GmbH in Person gekauft und der konnte dann auch Eigenbedarf geltend machen und so weiter und so fort. Ich habe irgendwie gesagt, ey, ist doch totaler Schwachsinn und dies und das und noch. Und wie die Richterin hat in der mündlichen Verhandlung gesagt, mir würde das alleine ausreichen, um den Provisionsanspruch zu Fall zu bringen. Wir haben uns deswegen auf die Hälfte der Provision geeinigt. Ja, aber die Richterin hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, also dass dieses Vorkommnis hätte ausreichen können, dass der Provisionsanspruch des Maklers verwirkt ist, weil er eine falsche Rechtsberatung gegeben hat. Deswegen, ich habe in letzter Zeit irgendwie ein, zwei Veranstaltungen rund um das Thema Eigenbedarf durchgeführt und ich habe immer wieder erstaunlich lange Resonanz hinterher und kriege Anfragen dazu. Kannst du hier nochmal was zu sagen? Kannst du da nochmal was zu sagen? Weil dieses Thema gerade so eine große Bedeutung hat. Viele Interessenten für selbstgenutzte Immobilien überlegen sich, vielleicht kaufen wir lieber eine vermietete Immobilie, weil es ja sowieso so wenige selbstnutzbare Immobilien gibt und machen dann hinterher Eigenbedarf geltend und bombardieren natürlich die Maklerbüros mit Fragen zum Eigenbedarf und so. Und da kommt man schnell an diesen Punkt, dass man eine Falschberatung, eine unerlaubte Rechtsberatung, eine Rechtsberatung im Einzelfall macht, sich dann auch dazu hinreißen lässt, sowas per E-Mail zu äußern, sodass hinterher dann vielleicht auch nochmal jemand sagen kann, das ist aber falsch. Ja, dann höre ich immer die Frage, ja, wie kommt denn das raus? Na, das ist ganz einfach. Der Makler schreibt an den Eigentümer oder den Kaufinteressenten und sagt, ja, wissen Sie, Eigenbedarf, ich habe mich mal schlau gemacht, der Mieter ist 36, der wohnt da erst seit 4 Jahren, hat keine Angehörigen, das sieht gut aus für Ihre Eigenbedarfskündigung, da können Sie Eigenbedarf geltend machen. Dann geht der Kaufinteressent mit dieser E-Mail zu dem Mieter und sagt, übrigens, ich kaufe demnächst Ihre Wohnung, der Makler hat gesagt, ich kann Eigenbedarf geltend machen. Ja. Ey, der Mieter geht sofort zu seinem Anwalt, der Anwalt gibt es sofort an die Rechtsanwaltskammer weiter, weil der Makler unerlaubte Rechtsberatung gemacht hat und zack, gibt es eine Abmahnung von der Rechtsanwaltskammer. Also rauskommen tun diese Dinge irgendwie immer, wenn man sich schriftlich äußert. Deswegen also schön vorsichtig, was diese ganzen Dinge angeht.
Was ist denn deine Erfahrung bei den Gerichtsverfahren? Wie viele werden tatsächlich dann auch durchgefochten und wie viele enden dann beim Vergleich irgendwo in der Mitte?
Ich finde das deshalb schwer zu sagen, weil ich eigentlich keine Gerichtsverfahren führen will. Ja, ich bin ein Anwalt, der keine Gerichtsverfahren führen will. Und deswegen sage ich meinen Mandanten immer, wir müssen jetzt eins besprechen. Angenommen, wir sind in einem Jahr in einer mündlichen Verhandlung bei Gericht. Und das Gericht sagt jetzt, wissen Sie, lieber Smaklerbüro, Sie wollen hier 19.000 Euro Provision und so weiter. Ich habe mir das mal überlegt. Das spricht für Sie, das spricht für Sie, das spricht für Sie. Und sag mal, lieber Beklagter, und Käufer, du willst die Provision nicht bezahlen. Also eigentlich hat ja der Makler recht, aber vielleicht hat er ja auch an der Stelle und so. Also so ein Richter, der halbwegs schlau argumentieren kann, lässt einen so ein bisschen im Unklaren, ob man denn nun gewinnt oder ob man nicht gewinnt. Und wenn man dann in der Situation vor Gericht ist, dass man dann sagt, nach einem Jahr, na gut, wir einigen uns auf die Hälfte der Provision. Dann haben wir 50% der Gerichtskosten und erhöhte Anwaltsgebühren im Zusammenhang der Geltendmachung dieser Forderung, haben uns sowieso auf die Hälfte geeinigt, dann hätten wir uns auch ein Jahr früher auf die Hälfte einigen können und hätten die ganzen Gebühren nicht gehabt, also jedenfalls nur die geringeren Gebühren. Die Anwaltsgebühren...
Die entstehen mit der mündlichen Verhandlung, oder?
Ja, die Anwaltsgebühren in der außergerichtlichen Verhandlung sind ungefähr, selbst wenn man sich einigt, zwischen 30% und 40% niedriger, als wenn wir die Einigung bei Gericht machen würden. Und es kommen dann noch die Gerichtskosten hinzu. Und wenn wir das Ergebnis sowieso erkennen können, dann und eine Chance zur Einigung besteht, dann sage ich nur bei Dingen, wo ich sage, mindestens 80% Erfolgsaussicht, komm, lass uns klagen, ich gehe davon aus, dass wir es kriegen am Ende. Ja, ansonsten zucke ich da eher zurück. Deswegen ist es zwar trotzdem so, dass wir häufig Vergleiche abschließen müssen vor Gericht, weil die Gerichte sich nicht so ganz eindeutig da positionieren. Und in manchen Fällen ist es auch so, dass die Position, Rechtsposition am Anfang deutlicher ausgesehen hat, als sie nachher ist, weil der Kunde Sachen aus der Tasche zieht, weil es plötzlich Zeugen gibt, von denen ich vorher nichts gehört habe und der Makler auch nichts gehört hat, wir aber nicht wissen, wie wir diese Zeugen einordnen sollen und so weiter und so fort. Ja. Also manchmal ist es auch so, dass die Leute einfach nur, weil sie, wie soll ich sagen, stur sind, sagen, nee, das sehe ich nicht ein. Ich habe jetzt gerade so ein Verfahren erst am Landgericht Rostock, jetzt am Oberlandesgericht Rostock. Wir müssen das Verfahren gewinnen, weil es so eindeutig ist wie nur irgendwas. Aber die Verkäuferin ist in Berufung gegangen beim Oberlandesgericht Rostock, nachdem wir die erste Instanz gewonnen hatten und sagt eben, nee, die 42.000 Euro Provision für die Vermittlung meines Einfamilienhauses bezahle ich nicht, obwohl es so eindeutig ist, dass eine Vermittlung stattgefunden hat, dass man irgendwie nur sagen kann, was soll das? Ja. Also das Verfahren werde ich auch in zweiter Instanz gewinnen, gehe ich jedenfalls von aus. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist und das dient vielleicht auch ein bisschen der Abrundung dessen, was wir jetzt hier besprochen haben. Es gibt irgendwas zwischen 300.000 und 400.000 Käufe und Verkäufe, also Kaufvorgänge von Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern im Jahr in Deutschland. Ich habe keine Ahnung, wie viele Gerichtsprozesse es im Jahr gibt. Also sagen wir mal, von den 400.000 sind vielleicht 150.000 über Makler vermittelt. Und also veröffentlichte Urteile sind, glaube ich, 100 im Jahr viele. Ne? Maklerrechtsurteile im Jahr. Ich glaube, es sind weniger. Jetzt wird vielleicht nicht alles veröffentlicht, was an einem Amtsgericht mit einer Provision von unter 5.000 Euro läuft. Die landgerichtlichen Urteile werden vielleicht häufiger veröffentlicht und so, aber sagen wir mal 100, 150 Urteile. Und dann haben wir vielleicht noch 600 oder 700, vielleicht auch 1.000 Verfahren, die durch Vergleiche enden. Ja, also das wäre eine Quote von 1 zu 10, was ich gar nicht glaube, dass die Quote so hoch ist, aber okay. Das heißt, wir reden wirklich über den Eventualfall des Eventualfalls, wenn geklagt wird. Ja, weil 98% der Abläufe reibungslos sind. Ich habe das mal in oder frage das immer mal wieder in verschiedenen Runden, sei es in der Maklersprechstunde, sei es in den Webinaren bei mir, sei es auf der Digicon. Wie viele oder wann habt ihr euren letzten Prozess geführt? Und natürlich sind da manchmal Makler dabei, die sagen, ey, wir hatten ein schlechtes Jahr, wir mussten letztes Jahr klagen oder wir mussten sogar zweimal klagen. Aber ich höre auch ganz oft, in den letzten 3 oder 5 Jahren haben wir noch nie klagen müssen. Wir haben immer alles reibungslos abgewickelt. Wer von euch hat schon mal eine Abmahnung bekommen? Auch das wird sich so im Bereich 10% der Maklerbüros bewegen. Wer von euch hat schon mal ein Bußgeld bekommen, Datenschutz und so weiter? Das wird sich im Bereich 0,2% bewegen und so. Wir reden also immer darüber, macht es richtig, damit im Fall der Fälle nichts auf euch zukommt. Aber wir müssen auch nicht so eine riesen Panik schieben, ja, sondern wir müssen eben gucken, lasst uns schauen, dass wir mit Hilfe aller auch technischen Möglichkeiten, die zum Beispiel die CRM bietet, dass wir unsere Prozesse reibungslos aufsetzen, benutzt Formulare, in denen die Dinge halbwegs ordentlich niedergelegt sind, sodass ihr diese 90% der Verfahren, die glatt durchlaufen, dass ihr die beherrscht und dass die einwandfrei sind. Und ihr müsst sehr, sehr wach sein bei diesen Ausreißern. Also da, wo praktisch ein Verkäufer oder ein Kaufinteressent versucht, links abzubiegen, obwohl ihr gerade ausfahren seid. Denn wenn der links abbiegt, ist er weg. Ja, und dann fangt ihr eure Provision vielleicht nicht wieder ein. Und diese Fälle zu erkennen, das ist die wahre Kunst. Und deswegen geht ihr auch so viel in Fortbildungsveranstaltungen. Deswegen hört ihr einen Podcast wie heute bei Robert und so, damit ihr für diese Fälle, wenn mal einer links oder rechts abbiegen will, sofort reagieren könnt und sofort richtig drauf seid und dann das richtige Handwerkszeug dabei habt und zu sagen, okay, nachdem der abgebogen ist, ich fahre einfach hinterher.
Sehr gutes Schlusswort. Jetzt hast du aber ja auch an einigen Stellen dein Vertragspaket angeboten. Ich würde jetzt gerne an der Stelle interessehalber auch mal nachfragen, was beinhaltet das und was kostet es denn auch?
Also wir auch jetzt, wir sind um den 10. April, also veröffentlicht wird es wahrscheinlich 20. April oder 15. April, bis du alles fertig geschnitten hast und so.
Ja, ja,
zu dem Zeitpunkt ist die 6. Auflage fertig. Also
sehr gut.
Ich erstelle gerade, also die 6. Auflage ist quasi fertig. Also die ist in der Grafik. Wir stellen ja in dem Vertragspaket, sind es jetzt, ich glaube, so 85, vielleicht 88 Vorlagen. Unterschiedlichste Vertragstypen, Mustertexte, Musterbriefe und so weiter und so fort. E-Mail-Vorlagen etc. Und wir stellen die alle als TXT-Dateien zum Markieren, Gruppieren und Einfügen in eigene Dokumente zur Verfügung. Und wir stellen alle Vertragstexte als beschreibbare PDFs zur Verfügung, sodass man das PDF downloaden kann von einer, also aus dem E-Book downloaden kann, sein Logo, seine Adresse in das beschreibbare PDF einfügen kann, sodass diese Dinger vorhanden sind. Alle, die Vertragspakete jetzt in den letzten Jahren gekauft haben, haben immer die Aktualisierung kostenlos bekommen. Im Moment ist das auch noch weiter so. Also die 6. Auflage wird jetzt an alle, die das Vertragspaket nutzen, automatisch verschickt, sodass alle immer die neuesten Texte haben. Und das Vertragspaket kostet 299 Euro netto. Wir haben so eine Bestellwebseite, maklerrecht-vertrag.de, wo man das bestellen kann. Teile davon, also von den 80 oder 85 Vorlagen, gibt es 15 Vorlagen in FlowFact und PropStack für die FlowFact und PropStack-Kunden kostenlos. Die sind in dem FlowFact und PropStack-Vertrag mit drin, aber nicht das gesamte Vertragspaket. Wer alle Vorlagen haben will, nutzt das gesamte.
Ist das ein einmaliger Preis oder ist das ein monatlicher Preis oder jährlicher Preis?
Einmaliger Preis. Wer einmal das kauft, hat es sozusagen so und kriegt die Aktualisierung zugeschickt. Und wenn ihr Interesse habt, guckt da gerne rein. Ich mache im Schnitt alle 6 Wochen eine Sprechstunde rund um das Vertragspaket. Also so, dass wir uns treffen, digital, und ihr Fragen stellen könnt. Ich bringe immer irgendein Thema mit. Also jetzt die nächste Sprechstunde ist am 11. April. Da stelle ich die 6. Auflage vor. In der dann darauffolgenden Sprechstunde werden wir sicherlich Fragen zu den neuen Dokumenten mit erläutern und so weiter und so fort.
Ist das die Maklersprechstunde oder eine andere Sprechstunde?
Das ist die Sprechstunde zum Vertragspaket. Ich habe so verschiedene Sprechstunden. Mhm. Ja, alle, die das E-Book zum Heizungsgesetz haben, für die machen wir alle 8 Wochen eine Sprechstunde zum Thema Heizungsgesetz. Alle, die das Vertragspaket haben, für die mache ich eine Sprechstunde Vertragspaket. Alle, die das Buch zum Wettbewerbsrecht haben, für die mache ich eine Sprechstunde zum Wettbewerbsrecht, aber ein bisschen seltener, weil das die Gruppe derer, die das Buch zum Wettbewerbsrecht gekauft haben, nicht so groß ist und sich auch nicht so viel tut. Also im Wettbewerbsrecht geht es um ein bisschen langsamer. Mhm.
Ja, okay. Ja, danke für die Einordnung. Ich bekomme immer mal wieder auch natürlich Feedback zum Podcast und dann tatsächlich habe ich auch schon häufiger gehört, wenn deine Gäste Dienstleistungen anbieten, dann fragt auch mal konkret nach, was das Ganze kostet, damit sie es dann eben auch für sich einordnen können. Also von daher vielen Dank. Und meine Abschlussfrage wäre dann an dich, Sven, was kannst du mir für einen Hörer empfehlen, den ich einladen sollte zu diesem Podcast?
Also ob das ein Hörer ist, weiß ich ja nicht.
Also ein Sprecher, also jemand wie du, ja, der was Interessantes mit der Branche zu teilen hat.
Du meinst einen Gast für einen Podcast?
Richtig.
Lad doch mal Tobias Geipel ein.
Wer ist das?
Tobias Geipel ist Sprengnetter Referent, ist Immobilienmakler und Sachverständiger und ist einer von den Sachverständigen, die im vergangenen Jahr ihre öffentliche Bestellung als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger bekommen haben von der IHK, sodass man mit dem natürlich sehr schön über diese Prozesse rund um die Bestellung zum öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen und so weiter sprechen kann. Könnte ich mir vorstellen, dass das ganz interessant ist. Du hast den einen oder anderen Sachverständigen, glaube ich, schon gehabt, ne?
Carsten Nessler zum Beispiel.
Carsten ist Bausachverständiger, ist kein Wertermittler.
Ja, stimmt, hast du auch wieder
recht. Mit dem hast du ganz viel über Bausachen, also und über Schäden an Gebäuden gesprochen und so.
Mindestens jede zweite Wohnflächenberechnung ist falsch, sagte er zum Beispiel.
Ja, genau. Carsten macht ja gerade ganz intensiv zum Thema Wohnfläche. Ich sage deswegen auch immer, Leute, macht rund um das Thema Wohnfläche eine qualifizierte Haftungsfreizeichnungsklausel in eure Exposés, was wir vorhin besprochen haben. Und mit Tobias kannst du natürlich auch über diese Verlässlichkeit der Wohnflächenangaben aus den unterschiedlichen Quellen, die er in einem Gutachten mit berücksichtigen muss, besprechen. Also wo man eben auch immer noch mal wieder sehr schön auch für Immobilienmakler noch mal abgleichen kann, welche Daten und Unterlagen werte ich eigentlich aus und was macht eigentlich der Sachverständige im Vergleich zu dem, was ich mache. Also, und da Tobi das beides kann, also weil er sowohl Makler als auch Sachverständiger ist, ist so dieses Add-on des Sachverständigen in der Sorgfalt, der Analyse der vorhandenen Unterlagen, wie ich finde, ein ganz interessanter Ansatz.
Ja, super. Ja, vielen Dank für die Anregung. Und danke auch an dich für die Insights, an viele Insights an diversen Stellen. Sehr, sehr praxisrelevant. Von daher vielen Dank. Auch ich fand es super kurzweilig. Die 90 Minuten, die haben sich wie 45 Minuten für mich angefühlt. Also von daher ganz, ganz herzlichen Dank. Und danke auch an euch, liebe Hörer, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und ich freue mich auf den nächsten Gast in 14 Tagen. Das wird dann Lars Eickhoff von Deep Immo sein, aller Voraussicht nach. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Denkt an den Lord Voldemort. Tschüss.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.